Leverkusen in der letzten Saison noch Vizemeister, in dieser Saison nicht mal mehr die Champions League geschafft, dazu eine epische Trainerentlassung und vielleicht war es ja nicht nur die einzige mit Bezug auf diese Saison. Wir wollen über diese Leverkusener Saison sprechen und das tun wir mit Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post jetzt hier im Rasenfunk.
Der Rasenfunk Royal.
Das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, Sebastian Bergmann mal wieder begrüßen zu dürfen. Hi Sebastian.
Hi Max, danke für die Einladung.
Wie war denn diese Saison als Berichterstattender über Leverkusen?
Boah, anstrengend, unerwartet turbulent und lange.
Ja.
Also ich muss wirklich sagen, ich meine, allein die ersten Saisonwochen hätten fast gereicht für eine ganze Saison, was da alles passiert ist. Ich meine, man muss ja sogar bedenken, der ganze letzte Sommer war ja schon heftig mit Transfermeldungen täglich fast. Sowas habe ich bei Bayer jetzt auch noch nie erlebt und ich bin schon seit 2017 jetzt auch dabei als Berichterstatter. Es war heftig, die ganze Vorbereitung, die ganze Saison. Und vor allem doch unerwartet.
Ich meine, wir wussten, dass es ein Umbruch wird. Wir wussten, dass da einiges passiert. Ich meine, Florian Wirtz Abgang und so weiter und so fort, wurde ja alles genügend drüber gesprochen. Aber dann diese sehr, sehr frühe Trainerentlassung schon nach dem zweiten Ligaspiel, nach dem dritten Pflichtspiel von Erik ten Hag getrennt. Es ist jetzt, wir stecken ehrlicherweise noch mittendrin, weil es ist zwar davon auszugehen, dass es mit Kasper Jöment jetzt auch nicht in die nächste Saison geht, es ist aber noch nicht offiziell verkündet zum Zeitpunkt, in dem wir hier gerade aufnehmen, am Dienstagvormittag. Aber kannst du schon eine Angabe darüber machen, so ungefähr, wie viel Prozent des Tumultes ist denn selbst verursacht von Leverkusen?
Also Fakt ist, dass die Verpflichtung von Erik ten Hag ein Reinfall war. Also das haben die Verantwortlichen, das hat Simon Rolfes ja selbst zugeben müssen, selbst einsehen müssen und sich auch selbst eingestehen müssen. Das war ein großer Fehler. Dadurch ist die ganze Vorbereitung natürlich so ein bisschen ad absurdum geführt worden, wenn der Trainer halt nach so kurzer Zeit dann wieder gehen muss. Von daher, diese Entscheidung war natürlich fatal, obwohl ich da auch im Nachhinein immer noch sagen muss, die Entscheidung, Erik ten Hag zu verpflichten, war ein großer Fehler. Der Rauswurf auch zu diesem frühen Zeitpunkt war genau richtig.
Und wie würdest du da auf die Verantwortungsverteilung blicken? Also muss man das jetzt Simon Rolfes ankreiden, dass er da einfach so deutlich fehllag? Ich meine, Erik ten Hag soll ja auch nicht erster Kandidat gewesen sein, aber die Probleme, die es dann gab, die hatten schon ziemlich große Parallelen zu seiner Zeit bei Ajax und zu Manchester United. Und ich habe mit Journalisten gesprochen, die quasi bei diesen Teams auch näher drin sind und die waren überhaupt nicht überrascht, dass das bei Leverkusen auch auftritt. Und dann hätte es doch Simon Rolfes auch wissen müssen.
Ich glaube, man hat sich da so ein bisschen und auch Simon sich so ein bisschen blenden lassen von den guten Zeiten, sag ich mal, unter Erik ten Hag, die er dann ja zweifellos bei Ajax auch hatte. Mhm. Und es gibt sicherlich auch Leute, die positiv über ihn sprechen und wo sein Stil, seine Art, Teams zu managen, funktioniert hat. Allerdings hätte man vielleicht dann doch die anderen Stimmen noch ein bisschen stärker mit einbeziehen müssen bei der Wahl deswegen. Ja, man hat sich da, glaube ich, so ein bisschen blenden lassen.
Und war das aber eine Entscheidung, die dann so hauptsächlich Simon Rolfes getroffen hat?
Also es ist natürlich immer eine Gemeinschaftsentscheidung, ist klar, Fernando Caro steckt da genauso mit drin, aber ich glaube schon, dass das eher ein Simon Rolfes Ding war und er hat es ja auch praktisch auch selbst dann nach der Entlassung dann zugegeben, dass er da falsch lag, ja.
Und lag er dann, also wir kommen dann nochmal später ausführlicher zu Kasper Jürmend, aber lag er da denn dann richtiger?
Sagen wir mal so, ich glaube, Kasper Jürmend zu dem Zeitpunkt der Saison unter den Umständen zu holen, war nicht die schlechteste Entscheidung. Weil, okay, du sagst, wir sprechen später natürlich noch ausführlich wahrscheinlich über ihn auch, aber was er zumindest ja reingebracht hat, war Stabilität in eine Mannschaft, die halt zu dem Zeitpunkt halt quasi, auch wenn es wirklich erst zwei Spieltage waren, aber quasi schon am Boden lag und niemand wusste, wo es überhaupt hingeht mit dieser Mannschaft, da hat er schon Stabilität und Ruhe reingebracht. Und von daher würde ich sagen, also für die Phase der Saison war es eine solide Verpflichtung, ja.
Also quasi ein Edelfeuerwehrmann?
Das ist, also Feuerwehrmann nach zwei Spieltagen ist schon Wahnsinn, aber ja, man kann es vielleicht so ausdrücken, ja. Weil es hat ja wirklich gebrannt an allen Ecken und Enden zu dem Zeitpunkt und von daher kann man das vielleicht schon so nennen, ja.
Das ist ja so irre, dass, also man könnte über diese Saison könntest du ein ganzes Buch schreiben, weil eben so viel passiert ist. Allein schon im Sommer, also Florian Wirtz gewechselt, Jeremy Frimpong gegangen, Granit Xhaka gewechselt. Wahrscheinlich sind das die wichtigsten. Dann Kosunu kann man vielleicht schon noch dazu sprechen und natürlich Jonathan Tah.
Kosunu, sorry, dass ich kurz dazwischen grätsche, aber Kosunu war ja schon praktisch weg. Aber Hinkapi ist natürlich noch einer, den man da definitiv...
Hinkapi, genau. Ich wusste die ganze Zeit jemand aus der Dreierreihe noch, aber ich habe ihn hier nicht rechtzeitig entdeckt. Die Abgabenliste ist relativ lang hier.
Ja, deswegen, da kommt man schnell durcheinander. Ja.
Also das war ja das eine und die Frage ist ja auch quasi, wen man dann dafür geholt hat. Und das ist ja völlig klar, dass du diese Qualität nicht 1:1 ersetzen kannst, vor allem mit dieser Autorität. Also das waren ja alles auch etablierte Leverkusener Spieler. Also Tah, Wirtz, Xhaka, das ist die Achse quasi oder ein großer Teil der Achse. Und das ist ja völlig klar, dass du das nicht innerhalb von einer Transferperiode sofort fixen kannst. Aber wie würdest du denn jetzt dann mit einer Saison Erfahrung auf diesen Transfersommer zurückblicken? Was hat denn da geklappt und woran ist es aber letztlich dann auch gescheitert?
Ich sag mal so, dieser große Umbruch, der kam jetzt nicht plötzlich. Der war, das war klar, dass im vergangenen Sommer, dass es da einen großen Umbruch geben würde. So, ich glaube, die Verantwortlichen bei Bayer haben schon gehofft, dass er ein bisschen kleiner ausfallen würde. Nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel den Abgang von Granit Xhaka, der war ja noch in der Vorbereitung auch dabei und dass er dann auch sagt, hört mal, ich habe hier ein Angebot aus der Premier League, ich würde gerne nochmal und dann auch wirklich weg wollte. Okay.
Wenn der AFC Sunderland ruft, dann...
Genau, es gab ja dieses sehr starke Begrüßungsvideo. Ich weiß nicht, hast du das gesehen damals?
Nee, ich habe nur die Memes gesehen, die sich Leverkusen-Fans dann...
Super war's. Naja, anderes Thema. Aber genau, dieser Xhaka-Abgang, der hat dann nochmal reingehauen natürlich. Vor allem, wo parallel dann Erik ten Hag noch gesagt hat, nee, Xhaka geht nicht. Dann Hinkapi, der dann ja sogar noch am Anfang der Saison, ich glaube, im Pokal hat er noch gespielt in Groß Asbach und dann, ich weiß nicht, das erste Saisonspiel kann noch sein. Ja, auf jeden Fall hat er am Anfang noch der Saison gespielt und wollte dann auch weg. So, und dann steht man natürlich plötzlich da und hat man vielleicht anstatt 4 Stammkräfte aus der Meistermannschaft, die man dann verliert man dann plötzlich doch 6. Also es ist tough und wie du schon gesagt hattest, bei all dem Geld, was man dann sich auch reingeholt hat, ist es natürlich trotzdem unrealistisch dann zu erwarten, halt dieselbe Qualität wieder reinzuholen. Das war schon klar. Die zweite Frage, die du gestellt hast, war, woran es dann letztlich gescheitert ist. Mhm. Ich glaube, man hat einfach nicht den Fehler gemacht, aber man hat einfach vielleicht ein bisschen zu sehr noch drauf geschaut, dass man sich für die Zukunft wieder aufstellt. Man hat ja parallel dazu sogar noch am Schattenkader, im sogenannten, gearbeitet, bei den ganzen Spielern, die jetzt in der letzten Saison woanders gespielt haben als Leihspieler. Es fehlten halt wirklich diese Typen, die vorangehen. Jetzt hatte man, ne, Xhaka brauchen wir nicht drüber sprechen, das war natürlich genauso einer, der die Mannschaft halt anführt, an der sich eine Mannschaft aufrichten kann. Dann Florian Wirtz, der hat halt spielerisch diese Rolle halt übernommen. Einen, den wir noch vergessen haben, ist Lukas Radetzky, der auch nach Monaco dann gewechselt ist, auch noch als Kapitän, der natürlich auch für die Kabine unfassbar wichtig war. Ja, es ist einfach dieser Abgang an Mentalität und Führungsstärke, den hat man halt nicht auffangen können. Und es war so ein bisschen natürlich eingepriesen, weil man gesagt hat, okay, wir stehen jetzt hier am Anfang, wir wollen wieder Führungsspieler aufbauen und entwickeln bei uns. Gut, da muss man dann vielleicht auch am Ende halt tatsächlich damit leben, wenn man sagt, okay, das ist jetzt diese Übergangssaison und wir verpflichten hier Talente, wir holen Spieler ran, denen wir das zutrauen, in Zukunft diese Rollen einzunehmen. Aber ja, da muss man halt damit leben, dass am Ende dann wirklich nur der 6. Platz wird.
Ja, und gleichzeitig liegt dann natürlich auch das Scheinwerferlicht noch genauer auf dieser Zugangsseite, wenn es eben gerade so viele sind. Und ich weiß nicht, wie du es jetzt einschätzen würdest, aber wenn ich mir da angucke, ich pick jetzt einfach nur mal welche raus, Benzeguir, Loic Badé zum Beispiel, ja, Abdoulaye Faye, ich glaube, der war jetzt auch nicht direkt gleich eingeplant, der ist eher so ein Schattenkaderkandidat. Aber da waren ja auch wirklich einige mit dabei, die letztlich enttäuscht haben. Ich glaube, so hart muss man es dann schon sagen.
Absolut. Also es war am Ende so, dass die ganzen kostspieligen Transfers von Bayer aus dem vergangenen Sommer, die saßen praktisch die letzten Saisonwochen komplett auf der Bank. Da hat man Loic Badé, der 25 Millionen gekostet hat. Da war ein Benzeguir, der 30 gekostet hat. Da war, wen vergesse ich gerade noch?
Tillmann, ja, gut, hat ja am Schluss auch nicht immer.
Tillmann war auch nur noch Joker am Saisonende. Der war natürlich auch mit 35 Millionen noch mal einer, der viel kostet. Eigentlich war praktisch von diesen ganzen teureren Transfers aus dem vergangenen Sommer war eigentlich nur Gerald Kwanza der wirklich die ganze Saison über Stamm gespielt hat. Egal jetzt, ob am Anfang der Saison oder dann auch unter Julman. Von da, ja, ist so ein bisschen dieses Paradoxe, dass eigentlich die ganzen teuren Transfers nicht eingeschlagen sind. Dafür muss man aber sagen, okay, Bayer hat ein paar Schnäppchen gemacht anscheinend im letzten Sommer.
Wen meinst du damit? Außer Ibrahim Maza?
Christian Cofane natürlich, ja, aus der zweiten spanischen Liga. Hat eine super erste Saison gespielt. Dann kommen wir vielleicht auch später natürlich nochmal drauf zu sprechen. Aber Montrell Culbreth, der dann auf einmal aus der eigenen Jugend geholt wurde, der eine starke Rückrunde gespielt hat. Das sind halt, oder Ernest Poco, muss man auch sagen, auch wenn er jetzt in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen mehr von der Bank gekommen ist und weniger Einsatzzeiten bekommen hat. Aber auch der hat zum Beispiel in der Hinrunde, die ja besser war, viel gespielt und viele Scorer geholt. Von daher, gerade diese, von denen man das vielleicht nicht erwartet hätte, die sind eingeschlagen. Und von denen man sich sehr viel versprochen hatte, die haben es dann im ersten Jahr zumindest nicht geschafft.
Und dann gab es immer so einzelne Spieler, die in einzelnen Spielen glänzen konnten. Also ich weiß noch, Axel Tapé hat einmal ein Spiel gemacht, da dachte ich mir, okay, Wahnsinn, wo haben sie den denn ausgegraben? Also Antwort aus der U23 von PSG, waren aber dann doch eher so einzelne Schlaglichter, die da gesetzt wurden. Wie groß glaubst du denn, bevor wir noch über andere Positionen im Kader sprechen, aber wie groß glaubst du denn, ist auf der Torhüterposition letztlich das Problem gewesen in dieser Saison? Marc Flecken wurde geholt von Brentford, hat ja auch den Großteil der Spiele gemacht, aber dann auch welche verpasst. Janis Blaswig hat gespielt und gerade am Ende der Saison war das ja durchaus so ein Thema. Wer von beiden sollte jetzt dann eigentlich die Nummer 1 sein?
Also lass mich nur einen Satz zu Axel Tapé, der hat ja wirklich in der Hinrunde ein, zwei Spiele gemacht, wo man gesagt hat, boah, wen hat Bayer denn da geholt? Und der hat ja sogar auch schon, so schlecht kann er nicht sein, wenn er bei Paris, beim Champions-League-Sieger, sogar schon bei den Profis ein, zwei Mal mitspielen durfte. Also und am Ende der Saison war er dann vorrangig in der U19 nur noch. Und wir haben Julmann ja auch nach ihm gefragt und das hieß immer, ja, trainiert gut, muss Spielpraxis sammeln und so weiter. Aber ja, stellt sich dann trotzdem die Frage, ja, wie ist der Umgang mit solchen Talenten dann? Gut, zur Torwartfrage, war natürlich auch eines der größten Themen, sage ich mal, die da diskutiert wurden bei Bayer in dieser Saison. Marc Flecken, muss man schon sagen, kam ja schon mit viel Vorschusslorbeeren. Man hat da auch gesagt, man will jetzt ein Upgrade vielleicht nochmal auf der Torhüterposition holen. Ist natürlich noch ein paar Jahre jünger gewesen als Lukas Radetzky, wo man natürlich wusste, was man an ihm hat, aber halt auch gesagt hat, okay, wenn wir uns da noch ein bisschen verbessern können, vielleicht auch ein Torwart, der ein bisschen spielerisch noch stärker ist als Radetzky. Da muss man halt einfach ganz klar sagen, die Hinrunde war nicht wirklich gut. Marc Flecken hat ein paar Mal dann doch entscheidend gepatzt auch, hat sich am Ende wieder gefangen. Wie du schon sagtest, es gab immer so einzelne Spieler, die dann einzelne Highlight-Spiele hatten. Und Flecken gehört da zum Beispiel auch dazu. Der hat zum Beispiel, ich erinnere mich an das Spiel bei Manchester City, das dann gewonnen wurde, hat er super gehalten. Und dann Anfang des Jahres verletzt und erstmal raus gewesen. Janis Blaswig kam rein, von dem man jetzt auch nicht wusste, okay, was kann man da erwarten, aber da muss man auch sagen, hat wirklich die Mannschaft stabilisiert, hat der Mannschaft Rückhalt gegeben. Ich glaube, hat ja schon einige Spiele gemacht, ich glaube 17 oder so waren es um den Dreh. In denen er wirklich sehr solide agiert hat, einige Spiele sogar teils auch wirklich herausgestochen ist. Ich glaube, ein böser Patzer vielleicht in Gladbach, der dann leider, glaube ich, auch direkt Punkte gekostet hat. Ansonsten aber wirklich sehr solide gespielt hat. Und deswegen kann ich da schon verstehen, den einen oder anderen, der dann gesagt hat, okay, warum wechselt man dann wieder? Mhm. Wenn ich jetzt mal das aus Trainersicht so ein bisschen betrachte, Juhlmann, der natürlich Flecken dann auch als Nummer 1 übernommen hat, der gesagt hat, nein, ne, ist die Nummer 1, hat jedes Spiel gemacht und dann war er verletzt. Und dann kommt er wieder und hat natürlich auch den Anspruch, Weltmeisterschaft vielleicht zu spielen in diesem Sommer mit den Niederlanden. Von daher kann ich schon verstehen, aus Trainersicht, dass man da sagt, nein, das ist mein Nummer 1, ich halte an dem fest. Und man muss ja auch sagen, die letzten Saisonwochen waren von Mark Flecken, glaube ich, die besten der ganzen Saison. Er hat wirklich die letzten 4 Spiele, glaube ich, wirklich sehr gut gehalten. Keine gröberen Fehler mehr gehabt. Das war schon gut. Also von daher, es war natürlich so ein Thema. Niemand hätte, glaube ich, auch aus Fansicht dann irgendwie gesagt, wenn jemand gesagt hat, Blaswig hat super gemacht jetzt über so lange Zeit, so viele Spiele hinweg, den lassen wir im Tor. Ich glaube, da hätte sich von Fansicht niemand beschwert. Vor allen Dingen, es gab natürlich auch einzelne Spiele dann, in denen Flecken wirklich ausgepfiffen wurde von den eigenen Fans, was dann natürlich schon sehr, sehr bitter war.
Was auch wirklich zeigt, was sich da innerhalb dieser Saison auch emotional so verändert hat. Aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Wenn ich mir angucke, gegen wen Leverkusen Punkte hat liegen lassen, insgesamt waren es 9 Niederlagen, dann sehe ich da einmal, okay, gut, du hast gegen Hoffenheim 2-mal verloren, du hast gegen Bayern 1-mal verloren, 1-mal unentschieden gespielt, du hast gegen den VfB Stuttgart beide Spiele verloren, da wissen wir dann schon, warum es aus den Champions League-Rängen rausging. Aber du hast zum Beispiel auch beide Spiele gegen den FC Augsburg verloren. Und wenn wir auf die Unentschieden blicken, 2-mal gegen Gladbach unentschieden gespielt, gegen den HSV unentschieden gespielt, 34. Spieltag, gegen Heidenheim unentschieden gespielt, gegen Mainz und Werder Bremen unentschieden gespielt. Okay, und dann kommt noch Freiburg kommt noch mit dazu. Also sprich, was vor allem Leverkusen die Punkte gekostet hat, waren eben Punktverluste gegen Teams aus den hinteren Tabellenregionen, jetzt mal so, sagen wir mal die zweite Tabellenhälfte, um es mal so zu formulieren. 21 Punkte sind das letztlich, die man da nicht geholt hat. Wie ist denn das zu erklären?
Ja, es ist, Kasper Juhlmann hat, glaube ich, vor dem letzten Spieltag jetzt gesagt, dass der Mannschaft einfach so 4-5 Punkte gefehlt hätten, diese hätten mehr holen müssen. Und da kommen natürlich immer diese Spiele zur Sprache, wie gegen Augsburg, wie dieses, vor allem dieses 3-3 jetzt im Ende März gegen Heidenheim, vor allem auch nach Führung dann immer wieder. Das sind dann die Knackpunkte, muss man sagen. Wäre man auch gar nicht mehr in diese Situation geraten, dass man dann am vorletzten Spieltag in Stuttgart gewinnen muss. Die Gründe dafür. Schwierig, weil vor allem, ne, gerade dieses Heidenheim-Spiel, würde ich sagen, ist schon ein Knackpunkt gewesen, weil Simon Rolf es kurz davor gesagt hat, wir haben jetzt noch 8 Endspiele um die Champions League. Und dann geht man in dieses Endspiel und spielt dann eine Führung in Heidenheim. Es ist dann schon fragwürdig. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Abgang mehrerer Stammkräfte, mehrerer Führungsspieler, Führungskräfte. Ich glaube, in diesen Partien hat dann einfach oder haben Spieler gefehlt, an denen sich das Team dann aufrichten kann, wenn es dann halt mal darum geht, ein bisschen brenzlige Situationen zu überstehen oder mal ein Gegentor hinzunehmen. Da hat man das halt besonders gemerkt. Grundsätzlich waren aber auch natürlich Partien dabei, wo man einfach sagen, unerklärlich. Also ich sag mal, dieses Spiel oder dieses erste Spiel in Augsburg, wo man, ich glaube, war sogar das Debüt von Manuel Baum an der Seitenlinie, wobei er einfach schlecht gespielt hat, muss man sagen. Und das in einer Phase, wo sie eigentlich gerade wieder dabei waren, so wo man sagt, oh, langsam wird's was. Und dann liefert man dann halt wieder so einen Auftritt. Ja, im Endeffekt kann man schon darüber sprechen, dass halt genau diese Spiele halt wirklich dann am Ende den Champions League Platz auch gekostet haben, auch wenn man 2-mal gegen Stuttgart verloren hat. Man hat natürlich auch andersrum 2-mal gegen Leipzig gewonnen und dabei sogar richtig stark gespielt teilweise. Ja, also am Ende würde ich schon sagen, waren es wirklich diese Spiele gegen diese Kleinen, die dann den Ausschlag gegeben haben.
Ja, und ehrlich gesagt stelle ich mir da die Frage, ob wir da nicht zu sehr vom Ergebnis her denken. Also ich verstehe das natürlich, weil du darfst die Champions League nicht verpassen und vor allem die Art und Weise nervt. Du hättest sogar am letzten Spieltag rein theoretisch Stuttgart noch unter Druck setzen können, aber weil du es halt einfach nicht hinbekommst gegen den HSV, jetzt vereinfacht gesprochen, tust du das nicht. Aber wenn ich mir nur jetzt so beispielhaft Spiele angucke, wie dieses absurde 1:2 zu Hause gegen Augsburg, wo du 36:11 Schüsse hast, ein Expected Goals Wert von 3,8 zu 1,33 und du verlierst damit 1:2. Also bei so klaren Statistiken müsste ich ja nicht mal das Spiel gesehen haben, was ich habe, um zu wissen, da hatte Leverkusen einfach auch Pech. Du kannst auch das Rückspiel gegen Bayern kannst du nehmen. Das war ein 1:1, was dann letztlich auch okay war so, weil es ist halt der FC Bayern und die verlieren nicht so häufig. Aber auch hier war Leverkusen mit 21:11 Schüssen bei einem Expected Goals Wert von über 3. Da hättest du gute Möglichkeiten zu gewinnen. Und ehrlicherweise ist jetzt ein bisschen eine schwierige Argumentation, weil ich habe das HSV-Spiel schon auch als Gegenbeispiel rangebracht. Aber auch dieses HSV-Spiel, es ist nicht unverdient, dass es unentschieden ausgeht, muss man sagen, aber die Chancen waren ehrlicherweise auch da, das zu gewinnen. Und wenn wir eben letztlich ja bei einem Befund rauskommen, wo wir sagen, es sind 3 Punkte, die gefehlt haben. Und natürlich kann jedes Team diese Argumentation fahren. Jeder hat mal irgendwo durch Pech oder Schiedsrichterentscheidung Punkte liegen gelassen. Aber vielleicht war Leverkusen dann doch viel näher dran und die Unzufriedenheit, glaube ich, kommt gar nicht so sehr aus der Spielweise, sondern es kommt quasi aus so einer Kombination aus. Manchmal waren die Ergebnisse nicht da und vor allem in der entscheidenden Phase waren die Ergebnisse nicht da. Das 1:2 gegen Augsburg hätte nicht passieren dürfen. Das 1:3 in Stuttgart hätte so nicht passieren dürfen. Und das Zweite ist aber, dass das Problem dann innerhalb der Spiele liegt. Selbst bei souveränen Siegen oder zumindest bei Siegen hast du dann immer wieder Phasen gehabt innerhalb des Spiels, die eben dann gar nicht so souverän waren, die auch nicht zum Anspruch von Leverkusen passen. Zweithöchster Ballbesitz der Liga und so weiter und so fort. Man will eigentlich Spiele dominieren. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt nochmal meine Notizen gucken, um zu überlegen, welche Spiele man wirklich dominiert hat, wo man wirklich über 90 Minuten nicht den Fuß vom Gaspedal genommen hat. Und es.
Nur spontan fallen mir da die Spiele gegen St. Pauli ein.
Stimmt.
Also da war dieses Pokalspiel Anfang Februar und dann nochmal in der Liga später auch, wo die wirklich gar keine Probleme hatten. Gegen Villarreal in der Champions League war es sehr dominant. Aber ja, ich muss dir zustimmen. Stimmt. Leipzig jetzt am Ende. Also es waren doch relativ wenig Spiele, wo man wirklich von Anfang bis Ende dann sein Spiel durchgebracht hat. Und die Expected Goals Wert habe ich mir gestern auch nochmal angesehen. Ich glaube, Bayer hat am Ende 6 Tore sozusagen zu wenig geschossen. Mhm. Allerdings auch 6 Tore zu wenig kassiert. Also von daher ist auch wieder, ja, in einigen Spielen hat Bayer definitiv Chancenwucher betrieben. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ja, wer schießt denn dann aufs Tor? Ne? Ein Enes Poko, der jetzt in Sachen Abschluss wirklich noch ein paar Schritte nach vorne machen muss, um auch langfristig ein richtig solider Bundesligaspieler zu sein. Christian Kofane, der sehr viel Talent hat, aber auch natürlich noch am Abschluss fallen muss. Da hatte man am Endeffekt, wenn man halt Tore brauchte, dann ist man am Ende wieder bei Patrick Schick angelangt, der dann halt so ein bisschen die Lebensversicherung war und auch jetzt gerade zum Saisonende dann nochmal eine Phase hatte, wo er wirklich das war eine Phase, glaube ich, 6 Spiele, 9 Tore, der Ball dann wirklich da hochgehalten hat.
Und da landen wir ja letztlich auch so bei offensiven Ungleichgewichten oder Problemen. Das war einer deiner Aspekte, die du mitgebracht hast. Du sagst, Bayer hat ein Links-Rechts-Ungleichgewicht auf den Außenpositionen. Kannst du mir das mal erklären?
Ja, also es ist relativ simpel, weil auf der linken Seite ist Alejandro Grimaldo ja jetzt seit Jahren praktisch der Mann und auch der unangefochtene Mann. Es gibt quasi kein Backup, was zum einen an der Qualität der Spieler liegt, die Bayer da im Kader hat, zum anderen aber auch einfach an der Rolle, die er da ausführt. Grimaldo als Spielmacher hinten links ist natürlich schon ein Unikum irgendwie. Weil so ein Spieler, den gibt's halt wahrscheinlich auch wirklich nicht zweimal oder so und vor allem nicht als Backup. Von da hat er sowieso eine Sonderrolle. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass Grimaldo nach wirklich sehr starker erster Saisonhälfte auch in der Rückrunde, glaube ich, abgefallen ist, dann wie die gesamte Mannschaft, einfach weil er überspielt war. Es hat sich natürlich schon so ein bisschen am Ende, Ende des Jahres 2025 dann so ein bisschen angedeutet, wo er auch schon mal ein, zwei Spiele pausieren musste, weil man einfach gesagt hat, so, der ist am Limit hier. Der kann nicht mehr, der hat die Mannschaft da über Wochen und Monate mitgetragen. Und ja, da hatte man für die linke Seite praktisch nur Grimaldo. Im Vorjahr gab es dann zum Beispiel schon mal so einen Hinkapi, der dann auch mal diese Rolle halt gespielt hat. natürlich anders interpretiert, aber da hatte man zumindest jemanden, wo man sagen konnte, ja, kein Problem, dann spielt halt Hinkapi auf der Seite. Das war in diesem Jahr nicht so, oder in dieser Saison. So, und andersrum, auf der anderen Seite hat Juhlmann, glaube ich, im Endeffekt waren es 7, 8 Spieler, die er da getestet hat oder halt spielen lassen. Da haben wir es gerade schon gesprochen, Axel Tapé hat mal da gespielt, Arthur hat da gespielt, Lukas Vazquez hat da gespielt, Enes Poco hat da gespielt, ich glaube, Örmann, als er reinkam, hat ein, zwei Mal auch dann rechts hinten gespielt, Jonas Hofmann durfte sich mal probieren, Nathan Teller, also da durfte so im Prinzip jeder sich mal probieren und am Ende ist er dann bei Montreal Calgary gelandet, ein Spieler, der aus der U19 hochgekommen ist und ja, der hat sich dann so ein bisschen festgespielt hinten rechts, aber es zeigt einfach, ja, für rechts, da hatte man viele Leute, aber vielleicht nicht den Spieler, wo man gesagt hat, okay, dem vertraut man wirklich komplett über die ganze Saison, den gab's halt nicht immer bei dieses Jahr und auf der linken Seite war es dann halt Alejandro Grimaldo.
Und gleichzeitig hat ja Grimaldo aus welchen Gründen auch immer auch den Drang gehabt, in die Mitte zu ziehen. Also es gab ja auch die Phasen, wo er quasi nur verkappter Außenspieler war. Und manchmal war das toll fürs Spiel von Leverkusen, denn wir werden gleich noch über das Zentrum sprechen. Da hat Grimaldo manches Mal etwas gerettet. Aber manchmal hat er damit auch Leverkusen so komplett die Breite genommen, die man ja auch braucht. Also wie gesagt, Leverkusen ist ja das Team mit dem zweitmeisten Ballbesitz. Man hat auch die zweitbeste Passquote der Liga. Muss man sich allerdings ehrlicherweise bei Leverkusen genau angucken, wo wurden diese Pässe gespielt. Das ist nämlich jetzt nicht nur positiv. Aber du brauchst es dann eben, dass du eben die Breite des Feldes ausnutzt, um eben gegen dann tiefstehende Gegner, weil du hast eben so viel Ballbesitz, dann die Räume möglichst groß werden zu lassen. Und das war so ein bisschen, ja, ich war mir da auch nicht so ganz sicher, was eigentlich, also bei Ten Hag weiß ich sowieso nicht, was er wollte, weil den haben wir jetzt viel zu kurz gesehen, also ja, konnte man nicht erkennen. Aber ehrlich gesagt war mir auch nicht sicher, wie Juhlmann eigentlich Grimaldo einsetzen will und ob Grimaldo wirklich immer genau das gemacht hat, was Juhlmann von ihm erwartet oder ob der nicht auch manchmal, aus welchen Gründen auch immer, so das Heft so in seine eigene Hand genommen hat.
Ich glaube, man hat ihn das schon machen lassen, aber es ist natürlich auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren, ne? Weil, du hast gerade gesagt, wir sprechen nachher schon drüber, aber letztes Jahr gab es ja überhaupt gar nicht die Notwendigkeit für Grimaldo halt immer wieder in die Mitte auch zu ziehen, ne? Also es ist nicht so, dass er es nicht schon mal auch, ne,
ja, klar,
stellenweise getan hat, oder er hat ja auch sogar auch schon mal offensiver gespielt für Bayer in den letzten Jahren, aber ja, ich glaube, es war einfach notwendig auch, dass man halt einen Spieler hat, einfach der nach vorne ja in Lücken stößt, die finalen Pässe dann spielt im letzten Drittel. Also das ist das Problem dabei gewesen, ne? Dass man da halt eben mangels Alternativen wirklich einen hatte, der da links eigentlich Schiene spielt und der dann in die Mitte ziehen musste. Und ich glaube schon, dass das auch bewusst war oder sich oder dass Juhlmann das sich dessen bewusst war, dass es halt braucht auch von Grimaldo. Mhm.
Aber dann lass doch mal über das Kreativzentrum sprechen, denn das hast du auch mitgebracht und dein Urteil ist, dieses Kreativzentrum sei verwaist gewesen. Das lässt Spieler wie Malik Tillmann und ehrlicherweise auch Ibrahim Maser nicht ganz so gut aussehen. Wie meinst du denn das?
Ja, es war ja klar, Florian Wirtz ist gewechselt im Sommer und dass diese Lücke nicht zu füllen ist, dass diese Aufgaben, die er übernommen hat, dass die natürlich auf mehrere Schultern übertragen werden mussten, das war ja klar. Mhm. So, jetzt hat man in Malik Tillmann eigentlich den Spieler genommen, wo natürlich jeder gesagt hat, ja, ist auch ein bisschen anderer Spielertyp und so weiter, ist alles verständlich. Aber ein Malik Tillmann, der ist am Ende ohne Torvorlage aus dem Spiel heraus, aus der Saison gegangen. Und da muss man einfach sagen, okay, also selbst bei pessimistischer Prognose wäre man da wahrscheinlich bei einer höheren Zahl ausgekommen. Und deswegen, du sagst jetzt gerade Ibrahim Maser, den würde ich schon herausnehmen, weil er war halt natürlich der Einzige, der diese Überraschungsmomente im Spiel hatte bei Bayer, wenn nicht Grimaldo gerade mit nach vorne gekommen ist. Diese beiden, würde ich sagen, waren so quasi allein verantwortlich dafür, für dieses Kreative in der Mitte. Und ja, Maser ist ja auch erstmal jemand, der in diese Rolle erstmal reinwachsen musste, der ja auch schon mal defensiv spielen konnte und das auch getan hat im Mittelfeld. Von daher, das ist ganz klar eine Schwachstelle, die Bayer hatte. Und deswegen war die Mannschaft halt auch häufig dann darauf angewiesen, dass halt, ja, entweder ging es dann um die Schnelligkeit, über die Außen, über einen Teller, über einen Pokor, die dann irgendwie für Gefahr gesorgt haben, oder lag halt einfach daran, dass halt einfach die Qualität von Patrick Schick im Strafraum halt dann entscheidend war, wenn er sich dann halt durchgesetzt hat und den Ball reingeköpft hat. Aber man hatte halt, also übrigens nochmal, ich weiß nicht, wie viele Tore wie jetzt Patrick Schick in den letzten Jahren aufgelegt hat. Also dass Schick überhaupt wieder auf so viele Tore gekommen ist, Hut ab, ohne seinen kongenialen Partner da.
16 waren es jetzt dann am Ende.
Genau, 16 in der Liga. Insgesamt waren es, glaube ich, 22. Mhm. Also eigentlich wieder eine sehr, sehr konstante, solide Saison von ihm. Ja, aber es ist halt schwierig bei Bayern. Und deswegen war es auch schwer, fand ich, da so eine ganz klare Ausrichtung zu erkennen über die Saison hinweg, ne? Was Bayer eigentlich genau machen will im Spiel nach vorne, im Spiel mit dem Ball. Deswegen ist so ein bisschen personalabhängig dann auch gewesen, ne? Wen hat Jungen aufgestellt? Wer stand zur Verfügung? Aber ja, dieses Zentrum, würde ich sagen, offensiv war ein ganz klarer Schwachpunkt.
Aber Malik Tillmann war ja so im Grunde der Königstransfer. Kann er nichts dafür, es war einfach nur, weil er am teuersten war. Aber wie hart würdest du denn jetzt dann seine Saison beurteilen? Also muss man da dann schon von einem Missverständnis sprechen? Oder es ist ja auch wirklich nicht einfach, wenn der Trainer, unter dem er noch geholt wurde, ist dann sofort weg, es kommt ein anderer Trainer. Und dann sind aber, Leverkusen ist ja schon sehr früh in der Saison durch diesen katastrophalen Start gegen Hoffenheim und gegen Werder und all die Unruhe, ist man ja letztlich quasi den Ergebnissen hinterhergelaufen. Und Trainer, also Jürgen dann in dem Fall, musste dann dementsprechend auch pragmatische Lösungen finden und konnte jetzt nicht sagen, ich gebe jetzt Malik Tillmann mal 10 Spiele am Stück, dann findet er schon in seine Rolle hier rein. Also wenn du jetzt ein Fazit seiner Saison ziehen müsstest, wie wäre das?
Ja, es war schon eine sehr enttäuschende Saison. Also das sogar vielleicht unabhängig auch von dem Preisschild, das er da hatte. Aber wir haben gerade darüber gesprochen, kein Assist in der Saison. Ich glaube, einen Elfmeter hat er rausgeholt. Mhm. Das ist für einen Spieler, der halt vorrangig dann halt auch offensiv im Zentrum dann zum Einsatz gekommen ist, einfach viel zu wenig. Es gab immer mal wieder, das muss man zu seiner Ehrenrettung dann auch sagen, gab es immer so Phasen oder ein, zwei Spiele mal hintereinander, wo man gesagt hat, boah, jetzt kommt er. Jetzt ist er, aber jetzt findet er so langsam richtig rein. Da war, ich glaube, Anfang des Jahres war noch, hat dann Doppelpack gegen Villarreal gemacht, in Frankfurt getroffen, hat zwei Spiele aufeinander folgend dann getroffen. Da hat man halt gedacht, so jetzt vielleicht. Aber im Endeffekt ist das Spiel einfach viel zu oft irgendwie völlig an ihm vorbeigelaufen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Tempo einfach ein bisschen zu hoch für ihn ist oder dass er halt Probleme hat, sich da anzupassen, jetzt im Vergleich zur niederländischen Liga, wo er gespielt hat, wo er herkam, wo er als bester Spieler angepriesen wurde der gesamten Liga. Ich glaube, da hat er einfach ein bisschen Probleme gehabt, diesen Übergang da richtig zu finden. Und wirkte dann auch so ein bisschen isoliert, muss man schon sagen. Ich glaube, Malik Tillmann ist ein sehr guter Fußballer, ist aber auch ein sehr sensibler Mensch, ein sehr sensibler Typ, den man wirklich mit Bedacht dann irgendwie auch behandeln muss und daran führen muss an so eine Aufgabe. Von daher bin ich jetzt sogar wirklich noch davon entfernt zu sagen, dass Tillmann Thema ist komplett gescheitert. Ich glaube, mit den richtigen Mitspielern, mit dem richtigen Trainer, ich glaube, da ist schon was möglich, aber da müssen halt wirklich die Umstände müssen dafür ihn passen. Und ich glaube, das war einfach, war ein bisschen zu viel von allem für ihn in der letzten Saison oder in seiner ersten Saison jetzt bei Bayer. Aber insgesamt klar ist das Fazit ganz klar enttäuschend. Und ich glaube, besonders bitter war dann auch, dass er am Ende ja sogar auch ausgepfiffen wurde. Es waren wir gerade bei Flecken, der ausgepfiffen wurde von einem Fans. Und auch bei ihm kam es dann am Ende so ein bisschen durch.
Woher kommt denn das, dass auf einmal Spieler ausgepfiffen werden in Leverkusen? Das ist doch, passt doch eigentlich gar nicht so sehr zum Publikum, oder?
Ja, ich glaube, ist natürlich, dass die Ansprüche sich natürlich ein bisschen geändert haben. Dieses Thema, wir spielen, ich meine, im Endeffekt sind wir mal ehrlich, Bayer wird Sechster, spielt bis zum Ende um die Champions League mit, kommt ins DFB-Pokal-Halbfinale, wo dann gegen die Bayern Schluss ist und schafft's in Champions League ins Achtelfinale. Das ist
und geht da gegen Arsenal raus. Also das
und geht gegen Arsenal raus, genau.
Also, ja, genau.
Also das ist eine normale Bayer-Saison. wenn man jetzt ein paar Jahre zurückblickt. Das wäre eine normale Bayern-Saison gewesen, so, wo man sagt, okay, schade, nächstes Jahr Euroleague, aber danach greifen wir wieder an und so weiter. Aber da hat sich natürlich ein bisschen was gewandelt und ich finde es ja auch richtig, dass man nach dem ganzen Umbruch im letzten Sommer, dass man gesagt hat, wir schrauben jetzt nicht die Ansprüche hier zurück. Wir wollen weiter mittelfristig um Titel hier spielen. Wir wollen in die Champions League. Wir wollen hier die nächste Mannschaft aufbauen, die es mit den Bayern aufnehmen kann. Finde ich ja absolut richtig. Aber wie gesagt, bei den Fans ist das natürlich auch so, dass die halt jetzt anderen Fußball, andere Ergebnisse gewohnt waren in den letzten Jahren. Und besonders bitter ist dann natürlich auch, wenn man halt sieht, dass das Potenzial ja durchaus vorhanden ist. Ne? Wenn man dann halt so Spiele wie gerade hier paar Wochen vor Schluss spielt man da Leipzig an die Wand, 90 Minuten, und liefert dann halt am Ende dann doch wieder so enttäuschende Leistungen. Und wo man einfach fragt, so, ja, wie kann das? Und Malik Tillman ist dann so ein bisschen, ja, wie gesagt, tut mir ja fast für ihn leid, aber ist so ein bisschen dann natürlich auch dann doch der Symbolbild dieses holprigen Umbruchs, so nenne ich ihn jetzt mal, in der letzten Saison, der dann halt auch einfach insgesamt halt zu wenig gemacht hat, zu wenig gezeigt hat, wo die Richtung halt wirklich hingeht bei Bayern.
Also das ist alles total nachvollziehbar und es kommt natürlich auch daher, dass es halt immer wieder diese Phasen gab und so Phasen im Spiel, die sind von außen nicht so erklärbar und ehrlich gesagt liegt es aber dann auch manchmal an so Themen wie Laufbereitschaft, Intensität im Anlaufen und so weiter und so fort und da hast du den Impuls von außen mal Input zu geben, sage ich jetzt mal als Fan, ich verstehe das.
Körpersprache ist natürlich auch so ein Thema, was Tillman dann irgendwie so ein bisschen zum Verhängnis wird. Ne? Ich meine, wir alle kennen Spieler, deren Körpersprache vielleicht jetzt nicht so toll aussehen, die aber trotzdem tolle Fußballer sind. Und ich glaube, bei Tillman, wo alles so ein bisschen lässig, ein bisschen langsam aussieht, so ein bisschen mit den Schultern runterhängt, das kommt halt bei vielen Fans dann nicht gut an, vor allem wenn dann halt wirklich auch die Statistiken dann halt nicht stimmen oder die Ergebnisse. Und das ist dann so ein bisschen, ja, sein Problem dann auch gewesen diese Saison.
Ja, aber ganz im Ernst, also Florian Wirtz hat auch manchmal eine katastrophale Körpersprache und kurz darauf explodiert er. Deswegen nimmt man es halt hin.
Genau, deswegen. Also wenn er alles andere und dann kann der Spieler rumlaufen, also kann er wieder letzte Schluck Wasser in der Kurve da rumlaufen, das ist, glaube ich, kein Problem. Aber da muss halt alles andere stimmen. Und wenn man halt diese Kombi dann nimmt, dann kann man sich den Fanfrust da so ein bisschen erklären.
Also ja, ich finde auch, und generell dürfen natürlich Fans machen, was sie wollen, das ist ihr Recht. Den Fans gehört ja letztlich der Verein. Das ist jetzt zwar bei Leverkusen ein bisschen lustiger Satz, aber du weißt, wie ich ihn meine. Dann wäre es ja eigentlich an den Verantwortlichen, Trainer, sportlicher Leiter, vielleicht auch Aufsichtsratsvorsitzender, da sich vor die Spieler auch mal zu stellen und vielleicht auch mal zu sagen, ey, das bringt uns jetzt hier doch alle nicht weiter. Haben sich denn dahingehend die Verantwortlichen geäußert?
Also jetzt speziell zu Tillman, meinst du, oder?
Ja, generell zu dieser seltsamen Stimmung, die es manchmal im Stadion gab. Ich meine, es gibt ja auch ein Thema mit den Ultras, die gegen die wirklich relativ absurden Sicherheitsvorkehrungen, Bestimmungen im Stadion, die nochmal verschärft wurden innerhalb der Saison, protestiert haben. Seitdem hing dann die Ultras-Fahne umgedreht. Also es gab insgesamt sehr, sehr viele Themen, die sich im Stadion in einer seltsamen Stimmung ausgedrückt haben. Und ich glaube, auch das ist Teil dieser Saison. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, das sind irgendwie die drei Punkte, die gefehlt haben, aber vielleicht halt doch.
Ja, also mir fällt jetzt nichts konkret ein, wo man gesagt hat, quasi lass den Tillman mal in Ruhe, sondern Anfang der Saison war Peter Boss ja noch mit Eindhoven zu Gast in Leverkusen. Der hat dann auch nochmal gesagt, also was für ein toller Spieler der Tillman ist und gibt ihm Zeit, gibt ihm das, verschenkt ihm das Vertrauen und so, dann werdet ihr belohnt, jetzt mal paraphrasiert. Ja, dass die Verantwortlichen sich jetzt da speziell hinter ihn gestellt haben oder so, man hat halt wie wir im Prinzip immer mal wieder gehofft, so, ja, jetzt explodiert er dann halt und jetzt hat er sich in den Groove gespielt dann und ist angekommen so richtig, aber leider ist es halt am Ende dann nichts geworden, ne? Am Ende war, glaube ich, seit Februar sein Stammplatz im Prinzip los. Also von den Verantwortlichen wüsste ich jetzt nicht, dass man da nochmal speziell irgendwie das Team aufgegriffen hat oder... Ich weiß, du willst wissen.
Es geht
jetzt
auch nicht nur um Tillman, sondern auch
um die Stimmung,
zu den Fans und so. Und Fernando Caro ist natürlich nicht Aufsichtsratsvorsitzender, sondern Vorsitzender der Geschäftsführung. Es gibt ja keinen Aufsichtsrat. Aber genau, hat man sich dazu mal geäußert. Auch zu der Ultra-Thematik zum Beispiel.
Zu der Ultra-Thematik?
zum Beispiel, also zur Stimmung generell, aber das geht ja Hand in Hand. Ich hatte irgendwie den Eindruck, es war in den Heimspielen, manchmal gab es seltsame Misstöne zwischen Team und Fans. Und da könnte ja jemand wie, also Fernando Caro vielleicht nicht, weil der ist jetzt auch nicht so diplomatisch in seiner Wortwahl, aber jemand wie Simon Rolfes, der ja unheimlich beliebt ist, der als Spieler das ja auch selbst auch noch kennt, der hätte ja durchaus die Autorität, da vielleicht auch mal manche Wogen zu glätten.
Ja, aber im Endeffekt, wie du schon sagtest, ich meine, die Fans haben halt das Recht, ihren Unmut dazu äußern. Und wenn sie meinen, pfeifen zu müssen, egal ob jetzt bei Flecken oder bei Tillmann oder mit Bannern halt gegen die Sicherheitspolitik im Stadion, da kam halt meistens dann einfach das Motto, ja gut, es ist ihr gutes Recht, sie können da ihren Frust irgendwie äußern. Und ja, es ist halt so ein bisschen, bei Bayer ist halt wirklich, man hat halt kaum Leute, an denen man sich halt festhalten konnte jetzt noch in diesem Jahr. Die Mannschaft ist halt wirklich auf etlichen Positionen neu gewesen. Das Ganze muss natürlich auch erstmal zusammenfinden, zusammenwachsen. Und ich weiß nicht, ob da jetzt noch Worte von Simon Rolfes da irgendwie groß geholfen hätten, sondern es muss halt einfach kommen über das Spielerische, über Ergebnisse, über besondere Momente. Und ich glaube, das liegt einfach viel mehr daran, einfach dass sich da dieses neue Team, was Bayer da gerade aufbaut, dass dieses halt wirklich als Team, also es muss ja erstmal so sein, das Team muss erstmal als Team, als solches zusammenfinden, um dann praktisch auch mit den Fans halt überhaupt eins zu werden, vielleicht, wenn man es so ein bisschen ausdrücken will. Aber ja, ich glaube, es liegt einfach viel mehr daran, an diesem großen Umbruch, dass da halt dieses, dass man dann vielleicht auch die Fans ein bisschen ja auch sensibler sind, wenn es dann halt mal nicht so läuft.
Ja, macht es halt 0,0 besser. Und ehrlich gesagt, also ich komme auch aus der Perspektive, dass wir haben noch als weiteren Aspekt, da können wir jetzt gerne mal drüber sprechen, du schreibst, Joelmint hat sich mit dem Job übernommen. Und ich glaube, ich ahne schon, in welche Richtung deine Argumentation gehst. Ich würde aber gerne quasi mit dem Input starten in diesem Punkt, dass ich den Eindruck hatte, Joelmint hat auch ziemlich auf verlorenem Posten gekämpft in den schwierigen Zeiten bei Leverkusen. Und ich finde schon, dass man über die Kommunikation von Caro und Rolfes sprechen kann. Denn in Zeiten haben sie natürlich versucht, den Rücken zu stärken, optimistisch zu bleiben, auch darauf hinzuweisen, wenn mal das Ergebnis zwar nicht gepasst hat, aber die Spielweise sich dann schon fortentwickelt hat, auch darauf hinzuweisen, ey, wir sind in den Pokalwettbewerben noch mit dabei. Aber gleichzeitig wurden ja auch schon sehr früh Zweifel auch schon an Joelmint gesät. Es gibt unheimlich viele unheimlich viele Berichte darüber, wer da jetzt dann schon wieder unzufrieden war mit Joelmint und was schon wieder nicht so geklappt hat und wen er suspendiert hat und so weiter und so fort. Wo man auch manchmal den Eindruck hat, das ist jetzt einfach nur eine Meinung meinerseits. Manchmal hatte ich das Gefühl, das war vielleicht Simon Rolfes sogar ganz recht, dass da über manche Dinge berichtet wurde, weil er für sich sowieso schon entschieden hat, dass man mit einem anderen Trainer weiterziehen möchte. Also Joelmint hat sich übernommen, ja, da reden wir gleich drüber, aber hatte er denn überhaupt eine richtig faire Chance? Wurde er geschützt von denjenigen, die ihn letztlich auch verpflichtet haben?
Also ich kann verstehen, worauf du hinaus willst, jetzt auch gerade wenn wir jetzt das letzte Spiel gegen Hamburg dann sehen und wie dann die Stimmen danach waren von den Verantwortlichen, da muss man natürlich klar sagen, also da wird dem Trainer jetzt oder wurde dem Trainer nicht der Rücken gestärkt, wenn man sagt, ja. Alles, wir müssen erstmal alles klären, hätten am liebsten in allen Sachen Klarheit, da war kein Bekenntnis irgendwie zu Joelmint oder sonst was.
Nicht mal ein Dank dafür, dass er Leverkusen ja letztlich in zwei Wettbewerben noch weit geführt hat. Also ich verstehe den Frust, aber für Jürgen war es ja auch nicht so einfach, um geil zu kommen.
Nein, 100%. Deswegen, ich sage ja auch, damals, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es schon richtig, weil man musste erstmal einen Trainer finden, der diesen Scherbenhaufen da wieder zusammenkehrt, Anfang der Saison. Und es ist natürlich keine Aufgabe, wo jeder sagt, super, das kriege ich hier hin, ohne Vorbereitung, ohne meine Spieler praktisch.
In der Dreifachbelastung rein.
In der Dreifachbelastung. Deswegen, nein, ganz klar. Aber ich glaube, bei den Bayer-Verantwortlichen, bei Simon und so, ist so ein bisschen auch dann in dieser Phase, glaube ich, die gab es von Mitte Februar bis Ende März, wo dann ein Sieg aus 9 Pflichtspielen am Ende stand. Klar waren da die Spiele gegen Arsenal dabei, dieses 1-1 in der Liga, was ja sogar noch gut war gegen die Bayern, also wo sie spielerisch zumindest überzeugt haben, wo sie es auch gewinnen können. Aber dass da so ein bisschen dann danach diese Erkenntnis war, die Entwicklung, die ist einfach, also es geht hier nicht in die richtige Richtung. Und dass da den verantwortlich schon ein bisschen klar war, also egal wahrscheinlich, wie es hier läuft, wir müssen uns auf jeden Fall was überlegen. Und ich glaube nochmal, dieses 3-3 in Heidenheim, das man dann zum Endspiel zum ersten ausgerufen hat, dass das dann auch nochmal so ein Ding war, wo man gesagt hat, boah, ob das jetzt wirklich auf Sicht halt der Trainer ist, mit dem wir in die Zukunft gehen wollen. Wie gesagt, wir sind noch an einem Zeitpunkt, an dem nichts Offizielles, nichts endgültig entschieden, aber aus meiner Sicht kann es eigentlich nur dahin gehen, dass man dann halt in dieser Saisonanalyse, die angekündigt wurde, dass man da bei zum Schluss kommt, dass man da eine Veränderung braucht.
Dann bin ich aber sehr gespannt auf die Nachfolge, die man dann ja wahrscheinlich, hoffentlich zumindest schon im Blick hat, denn der nächste Trainer, der sollte jetzt mal wieder passen.
Ja, absolut, ne? Das ist ja auch, das wäre dann, sag ich mal, Trainer Nummer 3 nach Alonso. Und man muss auch sagen, dieser Meisterbonus ist natürlich langsam so ein bisschen aufgebraucht dann auch. Vor allem wird dann halt im Endeffekt auch wahrscheinlich jeder in 10 Jahren, vielleicht auch in 5 schon oder jetzt auch, sagen, ja gut, die Meisterschaft, die war ja nur wegen Alonso. Ich meine, jetzt ist natürlich der Name Alonso super eng verknüpft mit der ganzen Zeit dann mit Meisterschaft, Vizemeisterschaft, Pokalsieg. Aber trotzdem war ja immer auch noch die Namen Rolfes und Caro halt dahinter. Und jetzt, ja. Wenn halt wirklich aber auch alle Trainer danach nicht gesessen haben, da muss man auch sagen, ja gut, Alonso hat die Spieler nach Leverkusen geholt, nur mit seinem Namen, mit seiner Aura, und der hat die Mannschaft da ins gelobte Land geführt. Und das ist so ein bisschen die Krux, und deswegen bin ich ganz dabei. Also meiner Meinung nach ist die Trennung unausweichlich und muss jetzt stattfinden. Und da bin ich auch ganz bei dir, der Nächste muss jetzt wirklich auch sitzen. Sonst ist das so ein bisschen, ja, sonst kommt man in diese Problematik, dass man sagt, Meisterschaft, das war ja nur alles Alonso.
Ja gut, war's ja. Aber du läufst halt sehenden Auges in eine Jürgen Klopp, Lucien Favre, was gibt's noch für solche Trainerfalle rein? Also sprich, dass du, so wie der BVB 10 Jahre gebraucht hat, um seinen Jürgen Klopp zu suchen und nicht zu finden, so wie bei Borussia Mönchengladbach sie nach Lucien Favre gedürstet haben und so weiter und so fort. Da läufst du halt sehenden Auges rein, und da muss man halt eigentlich müsste man doch da sagen, ja nee, das wird's halt nicht nochmal geben. Das war damals der perfekte Sturm aus quasi sehr, sehr guten Einzelspielern, unheimlich talentierten Einzelspielern mit einem sehr, sehr guten Trainer, der dann auch ehrlicherweise in der richtigen Phase kam, nämlich als das Team so dankbar war, dass ihnen jemand mal ein paar Dinge beigebracht hat, weil sie so schlecht waren defensiv, dass sie auch wirklich extrem offen dafür waren, auch für die Trainingsübungen, in denen dann ein Pass aus der Innenverteidigung raus wieder und wieder trainiert wird, weil er nicht ordentlich genug gepasst wurde. Wir haben gesehen, was passiert, wenn Alonso mal ein Team trainiert, das vielleicht nicht ganz so offen ist für Input von außen. Also sprich, da ist einfach alles zusammengekommen, und ich weiß, dass das schwer zu verkaufen ist, aber eigentlich glaube ich, dass das die Fans doch auch wissen, das wird doch sowieso nicht wieder kommen. Also das wird nicht nochmal passieren, dass man nochmal einen Trainer findet, der so gut passt und dass man ungeschlagen, was ja erstmalig in der Bundesliga-Geschichte vorgekommen ist, dass man ungeschlagen Meister wird. Und dann könnte man doch auch einfach diese Alonso-Vergleiche immer gleich schon abwürgen. Könnte sagen, nee, Leute, das war eine Sondersituation. Orientieren wir uns lieber an dem, was vor Alonso kam, und an dem, was jetzt nach ihm kam. Dann hat es wieder neue leichter.
Ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde es schon gut und richtig, dass Bayer da sagt, nee, wir haben diese Ambition, wir wollen da ganz oben mitspielen, und wir wissen, dass es Zeit braucht und dass wir das halt vielleicht jetzt nicht in dieser Saison schaffen, vielleicht auch noch nicht in der nächsten, aber dass wir da, ich glaube, Caro hat ja mal 2028, 2029 angepeilt mit der nächsten Meisterschaft. Nach dieser Saison ist es schwer.
Es ist vorprogrammiert.
Schwer
Schluss.
Vorstellbar.
Ich habe gerade das Raber Leipzig-Segment aufgenommen, und das ist genau das Gleiche. Oliver Minzlaff sagt auch, wir müssen in den nächsten Jahren irgendwann mal Meister werden. Es ist natürlich möglich, aber da müssen so viele Dinge zusammenfallen, dass ich das ehrlich gesagt für dumm halte, das so anzukündigen. Denn ich verstehe Anspruch, und du willst, dass die Leute nicht bequem werden. Und das war auch manchmal ein Problem in Leverkusen, dass die Spieler auch manchmal zufrieden damit waren, dass man halt Vierter geworden ist, weil reicht ja war. Also ich weiß, woher Fernando Caro kommt, aber es ist doch einfach total unrealistisch, dass das passiert, wenn man sich anguckt, wie die Bundesliga aufgebaut ist, ökonomisch allein schon.
Ja, du hast ja gerade diesen Alonso, diese Alonso-Verpflichtung und auch den Transfersommer darauf ja angesprochen. Aber es ist natürlich das Problem. Selbst Kasper Juhlmann hat jetzt wieder diesen Alonso-Vergleich gezogen, zuletzt in einer Pressekonferenz, und hat dann gesagt, ja, auch Alonso hat am Ende nur irgendwie 50 Punkte aus seiner ersten Saison. Wo ich mir natürlich auch direkt gedacht habe, oder sich wahrscheinlich viele andere auch, ja gut, der kam nach 8 Spielen, wo er halt, wo halt ja schon viel verloren wurde, noch viel mehr als jetzt in dieser Saison. Von daher hinkt der Vergleich natürlich schon etwas. Oder auch Simon Rolf ist, der dann sagt, gut, dann wenn wir halt Europa League spielen, dann war ja auch im Meisterjahr so unter Alonso. Ja, okay. Also wie gesagt, ich finde diese Vergleiche, die hinken dann doch stark.
Aber ist es dann auch einer der Punkte, wo sich Hülmend eben übernommen hat, zum Beispiel eben in der Kommunikation nach außen? Denn das fing schon relativ früh an, dass man auf Pressekonferenzen den Eindruck hatte, also ich spreche jetzt von den Spieltagspressekonferenzen, das sind die ich viele von gesehen habe, dass er manchmal vielleicht ein bisschen zu ehrlich war, nämlich so, dass es eigentlich so klang, als sei er ratlos und könnte quasi selber Fragen nicht beantworten.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine, ich habe jetzt auch schon viele Trainer bei Bayer erlebt und wir wissen alle, wie diese Spieltagspressekonferenzen sind. Am liebsten würden wir natürlich gar nichts sagen. Über Taktik wird nicht gesprochen, vor dem Spiel schon mal gar nicht und nach dem Spiel nur wenn es einem wirklich ganz wichtig ist.
Ja, wenn die Umstellung funktioniert hat, dann sagen genau, alle, dann haben wir umgestellt.
Okay. Ja, genau. Nee, deswegen, man kann natürlich nicht viel, sag ich mal, davon erwarten, von diesen Spieltagspressekonferenzen. Aber was natürlich auch, lass mich am besten erstmal diesen Punkt ausführen, warum ich meine, Juhlmann hat sich übernommen oder was ich genau damit meine. Also Kasper Juhlmann war zum einen ein Jahr zuvor ohne Trainerjob. Er hatte da für den dänischen Verband ein wichtiges Projekt angeleitet, deswegen ja auch erstmal überzeugt werden musste, dass er es erstmal beendet und nach Leverkusen kommt. Allerdings hatte Juhlmann nicht nur ein Jahr nicht mehr eine Mannschaft gecoacht, sondern davor in den 4 Jahren mit Dänemark waren es, glaube ich, als Nationaltrainer zwischen 2020 und 24 waren es 54 Spiele, die er da an der Seitenlinie stand. Jetzt hat er mit Leverkusen in 250 Tagen 48 Spiele absolviert. Mhm. So. Und es war nicht nur in den Jahren zuvor, also nicht so, dass er irgendwie jemals so viel Spiel hatte, sondern eigentlich noch nie in seiner gesamten Karriere als Trainer, dass er so viele Spiele in so kurzer Zeit irgendwie betreuen musste. So, und ich glaube, er war einfach auch jetzt so ein bisschen zu sehr Verbandstrainer, zuvor war er sogar auch Berater dann nochmal in Dänemark. Also nicht nur viele Spieler waren dieses Pensum nicht gewohnt, sondern auch er als Trainer war dieses Pensum, also für ihn war es was neu. Und ich glaube, das war ein bisschen zu viel auch für ihn. Er wurde ja, als er gekommen ist, so ein bisschen als Menschenfänger und starker Kommunikator halt verkauft. Und du hast die Pressekonferenzen gesehen, du kannst so ein bisschen dann natürlich auch einschätzen. Ich glaube, der ist ein sehr netter Mensch, ein sehr umgänglicher Gesprächspartner, Kasper Juhlmann. Allerdings dieses Label als starker Kommunikator. Ich weiß nicht, du hast gerade ganz am Anfang schon angesprochen, ein Elias Benzigir, ein Loic Badé, ein Axel Tapé, auch ein Janis Blaswig, ein Malik Tillman und selbst Patrick Schick oder Robert Andrich. Patrick Schick musste ja auch teilweise dann für Christian Cofane weichen. Und Robert Andrich, wenn ich da nochmal reinhöre, genau wie er sich geäußert hat nach dem letzten Spiel, also es klingt alles nicht danach, dass man sagt, ja, also wir vertrauen da dem Trainer blind, wie es ja auch, ne, muss man sagen, so war es ja bei Alonso, die Mannschaft ist da quasi blind gefolgt, hat das alles angenommen, was er da ihr mitgegeben hat. Und ich glaube, das ist einfach, es war ein bisschen zu viel für ihn. Auch Stichwort In-Game-Coaching. Ich glaube, da hat er auch viel liegen gelassen in dieser Saison. So ein bisschen dieses klappt Plan A nicht, dann wird's direkt brenzlig oder dann ist das Spiel fast schon verloren. Bisschen übertrieben jetzt, aber so hat sich manchmal angefühlt. Und im Endeffekt dann, ne, er hat nicht nur das wichtigste Saisonziel verpasst, dann die Champions League zu erreichen. Stand in keinem Finale. Er hat viele Spieler, muss man sagen, auch wenn man da nochmal drauf schaut, auch allein auf diesen wirtschaftlichen Aspekt, Thema Marktwerte. Also ich glaube nicht, dass Bayer jetzt nochmal für einen Benzigir gerade das Geld bekommt, was man ausgegeben hat. Nicht für einen Luke Baidé. Ach, ein Spieler, über den wir ganz vergessen haben, war Ekwi Fernandes, der auch für viel Geld gekommen ist und auch eine enttäuschende Saison im Endeffekt gespielt hat. Ja, das sind alles so Sachen, da braucht er sich vielleicht auch als Verbandstrainer natürlich, braucht er sich keine Gedanken machen, wie die Marktwerte der Spieler gerade aussehen. Bei Bayer ist natürlich auch so ein Punkt, wo man halt am Ende der Saison dann draufschauen muss und sagen, okay, ein Christian Cofane hat sich super entwickelt und ne, Montrell Calvert hat er hochgeholt, muss man Julman anrechnen, hat er gesehen und ihm jetzt dann das Vertrauen geschenkt, der ist ein Spieler, den man gebrauchen kann. Ibo Maser natürlich. So, aber dann halt trotzdem ist dann auf der anderen Seite halt zu viele Spieler, wo man sagen muss, da ist die Entwicklung einfach überhaupt nicht da. Die sind völlig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und das ist dann auch im Endeffekt dann, ja, Trainersache.
Also ich würde da total zustimmen und ich finde auch, dass dieser Punkt, Jürgen hat sich mit dem Job übernommen, dass man den auf jeden Fall sehr gut verargumentieren kann. Gleichzeitig ist aber ja auch völlig klar, wenn du so eine Chance bekommst und wenn dann auch der dänische Fußballverband sagt, okay gut, wir kommen dir entgegen, wir entlassen dich quasi aus der konzeptionellen Arbeit, die du da gerade gemacht hast, dann musst du das ja quasi annehmen, einen der besten Kader der deutschen Bundesliga in drei Wettbewerben zu trainieren. Kann man den Punkt nicht auch so formulieren? Also ja, Hjulmand hat sich mit dem Job übernommen, aber das Management, Rolfes und Caro, haben auch einfach den falschen Trainer ausgewählt. Denn ganz viele der Dinge, die du jetzt gesagt hast, die konnte man wissen. Also man wusste, dass er schon lange nicht mehr im Verein trainiert hat und man wusste erst recht, dass er noch nie so viele Spiele in kurzer Zeit als Trainer hatte. Die Kommunikation nach außen, die konntest du nachsehen. Also ich habe große Parallelen entdeckt zu seiner Endzeit als dänischer Nationaltrainer in den Pressekonferenzen. Zu jetzt eben hier Leverkusen Rückrunde, als es dann nicht so lief mit den Pressekonferenzen und wie er intern bei Spielern ankommt, ja gut, das musst du dann erfragen, aber das kriegt ein Rolfes, kriegt das auch noch hin, dass er da sich ein paar Eindrücke
sagt. Wir haben ja sogar hier noch dann auch noch als Indiz dafür, dass er da die Mannschaft nicht mehr komplett auch erreicht hat. Am Ende war ja diese verweigerte Einwechslung von Ekwi Fernandes dann in Dortmund, die ja rausgekommen ist, dann kurz vor Schluss. Aber es sind halt alles so Sachen, die dann irgendwie am Ende dazu führen, dass ich halt den Eindruck habe, dass er sich übernommen hat. Und das schließt ja das andere nicht aus. Das schließt ja nicht aus, dass Hjulmand sich übernommen hat, aber auch Rolfes und Caro vielleicht auf sich dann auch bei Hjulmand halt daneben gelegen haben. Ja, wie gesagt, ich finde, zu dem Zeitpunkt, als er kam, der hat ja sogar einen Startrekord aufgestellt. Ich glaube, von Jupp Heynckes dann die ersten 9 Ligaspiele irgendwie 23 Punkte. Also wie gesagt, da stimmten die Ergebnisse, der hat Stabilität reingebracht. Also das ist alles Verdienste, die darf man jetzt nicht vergessen, nur weil wir halt jetzt, ne, wir schauen natürlich, der Recency Bias ist halt hoch, wir schauen auf die letzten Wochen und Monate und sagen, klar, fehlende Entwicklung, teils rückläufige Entwicklung, ja, aber wie gesagt, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, Hjulmand hat sich so ein bisschen verhoben da jetzt mit dieser Aufgabe, die er wahrscheinlich, wie du sagtest, auch nicht wirklich ablehnen konnte, aber andererseits ist natürlich, muss man sagen, auf Sicht hat Bayer weiterhin nicht den Trainer gefunden, den es halt braucht, um in diese neue Ära zu starten, ja.
Und ist das auch das, was du meinst, wenn du sagst, Leverkusen fehlt ein Gesicht für den Aufbruch? Geht's da um Trainer oder Spieler?
Ja, also ich sag mal, dieses Gesicht für den Aufbruch oder den Start in eine neue Ära, für diese neue Meistermannschaft, die es ja werden soll dann mal laut Clubführung, es fehlt einfach und ich sehe da gar keinen. Gerade, man kann Ibo Maser nehmen, wie gesagt, können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, sicher. Ibo Maser ist natürlich einer, dem man da irgendwie zutrauen, zumindest was man jetzt gesehen hat die Saison, dass er da wirklich einer dieser neuen Gesichter wird. Aber aktuell ist einfach weder auf Trainer noch auf Spielerseite jemand da, wo man sagt, so, der verkörpert, der lebt es jetzt irgendwie vor, das hier ist die neue Bayern-Mannschaft, mit der geht's jetzt in die Zukunft, wir bauen jetzt was auf. Und ich finde, das kann, dieses Gesicht kann sowohl auf der Bank sitzen als Trainer, aber kann auch auf dem Feld stehen. Und wahrscheinlich braucht es sogar beides. Braucht es ein Gesicht, die Mannschaft anleitet, ein neues und frisches, als auch Spieler, die es halt irgendwie, ja, die für diese Mannschaft, für diese neue Mannschaft stehen. Weil jetzt hat man aktuell natürlich noch, man hat einen Grimaldo, man hat einen Schick, man hat einen anderen, natürlich, es sind ja noch einige Spieler da, auch aus der Meistermannschaft. Aber die können halt nicht, finde ich, für diese neue Ära stehen. Und da braucht's halt neue Leute. Es gibt ein, zwei Spieler, denen man es halt zutraut, aber aktuell ja fehlt mir halt dieses Gesicht. Und ich glaube, das ist auch einer der größten Punkte, die jetzt angegangen werden müssen. Deswegen, also entweder man holt halt einen Trainer, der dafür steht, oder man schaut auch nochmal wirklich, dass man halt ja auf Spielerkaderseite nochmal schaut, dass man da jemanden holt, den man es irgendwie, ja, mit dem man glaubt, dass man das, dieses Ziel erreichen kann. Tillmann wäre der Spieler meiner Meinung nach gewesen, der es hätte sein sollen. Mhm. Aber da muss man jetzt nach dem ersten Jahr so ehrlich sein, der war es halt nicht. So.
Aber das war ja eigentlich klar, denn ich habe mir gerade nochmal angeguckt, wer hat die meisten Minuten gespielt in der Vorsaison, und von den Top 8 Spielern mit den meisten Minuten waren nach dem Transfersommer nur noch zwei da, nämlich Grimaldo und Tapsoba. Alle anderen, Tatschaka, Hinkapier, Radetzky, Wirtz, Frimpong. Das sind die anderen sechs.
Ja.
Also das war ja absehbar, dass das dem so sein würde. Und die Frage ist dann ja so ein bisschen, wer hat da quasi nicht den Schritt gemacht, neben Malik Tillmann, den wir gerade angesprochen haben, der erwartbar gewesen wäre. Also zum Beispiel, Robert Andrich ist jetzt schon mal angesprochen worden. Das war ja zum Beispiel ein großes Thema, als Erik ten Hag kam, der dann Andrich zum Kapitän gemacht hat, wo sich manche dachten, okay, passt er denn mit der Spielweise überhaupt zu dem, was Leverkusen so machen möchte? Und dann kam Jürgen und hat gesagt, naja, erstmal wird er da jetzt auch nichts daran ändern. Und dann hat Andrich aber, ja, also eine ganz seltsame Saison gespielt, bis hin zum letzten Spieltag, wo er gegen den HSV ja, glaube ich, auch sogar noch auch noch ausgewechselt wurde dann.
Ich gebe dir recht. Also es war ja damals sozusagen ein bisschen der Punkt, okay, wer ist hier überhaupt, also wer aus dieser Mannschaft soll überhaupt Kapitän werden? Also welche Kandidaten gibt es überhaupt?
Der bleibt überhaupt noch übrig, genau.
Genau, da blieb auch meiner Meinung nach kaum einer übrig. Von daher, okay, man macht Robert Andrich zum Kapitän. So, Julman, als er kam, hat gesagt, er lässt erstmal so, beziehungsweise er hat sogar gesagt, er will ein Team aus Kapitänen formen. Also stimmt, er hat sich so gar nicht so krass auf Andrich festgelegt, sondern gesagt, ich will ein Team aus Kapitänen und ne, jeder kann mal diese Rolle übernehmen und so. Und im Endeffekt war Andrich halt Kapitän die ganze Saison und Grimaldo sein Vertreter. Mhm. Ja, Robert Andrich ist so ein bisschen natürlich auch dann sinnbildlich für diesen holprigen Neustart, weil er ja praktisch seine erste Saison jetzt gespielt hat, in der hauptsächlich oder nur in der Abwehr halt zum Einsatz gekommen ist. Davor hat er ja noch auf der Sechs dann gespielt. Und Julman hat natürlich auch an ihm festgehalten, auch wenn es mal wirklich schlecht lief, weil auch Andrich hat wirklich sehr, sehr schwache Spiele die Saison gezeigt. Gerade auch Anfang des Jahres jetzt. Wir hatten noch beim Trainingsauftakt Anfang des Jahres gesprochen, dass er sich auch nochmal mit Julian Nagelsmann in Verbindung setzen will, dass er nochmal nachfragen will, was er von ihm sehen will und so, weil er will natürlich die Chance auf die WM nutzen. Jetzt sind wir ja auch noch vor der Verkündung des Kaders, aber gehe ich mal eher nicht davon aus. Wäre schon eine Überraschung, wenn Andrich dabei wäre nach der Rückrunde. Aber ja, dann spielt er halt so eine Rückrunde, wo er wirklich halt oftmals einfach in den direkten Duellen einfach viel zu langsam auch ist. So muss man einfach jetzt ganz klar sagen, ist, glaube ich, 32, 33 Andrich. Fehlt einfach so ein bisschen das Tempo. Er macht natürlich sehr viel durch seine Spielintelligenz oder, sag ich mal, durch sein Stellungsspiel halt auch wett. Aber im Endeffekt, hat man dann häufig gesehen, da reicht's halt irgendwie nicht mehr gegen die Besten der Liga. Andersrum hat Andrich auch wieder Spiele gehabt, wo man gesagt hat, ja, klasse, also geht als dieser voran. Wie gesagt, es waren deutlich, deutlich weniger Highlights als Lowlights diese Saison. Aber zum Beispiel das Tor in Dortmund jetzt im April, dann hat er gegen Arsenal noch getroffen. Also ist natürlich schon einer, der da vorangehen sollte. Aber er hat halt zu häufig mit sich selbst und mit seiner Leistung zu kämpfen gehabt diese Saison. Ich glaube, so diese selbstkritische Einschätzung, die hat er ja auch dann nach dem Hamburg-Spiel nochmal kundgetan. Also er weiß, glaube ich, selbst, dass er selbst dann nicht die beste Saison gespielt hat. Und dass er als Kapitän dann natürlich trotzdem immer auf dem Feld stand, dass er auch, ja, muss man sagen, auch anscheinend nicht gut genug gefordert wurde, weil sonst hätte man ja auch mal überlegen können, Luke Baidé häufiger spielen zu lassen. Aber der saß dann halt am Ende auch auf der Bank und Andrich hat gespielt.
Also 31 ist er.
So 31, ja. Sorry, Robert.
Hätte ich jetzt aus dem Kopf ehrlich gesagt auch falsch eingeschätzt. Gibt es denn eine Gefahr, dass von den Top 8, die 2024, 2025 die meisten Spielminuten gemacht haben, auch noch die letzten beiden Verbleibenden in der nächsten Saison nicht bei Leverkusen sind? Also ist es sicher, dass Grimaldo und Tabsoba bleiben?
Also sicher ist glaube ich nichts, aber Grimaldo, so wie er sich jetzt dann auch da in den sozialen Medien geäußert hat, glaube ich schon, dass er da einfach in sein letztes Vertragsjahr dann auch geht bei Bayer und dann, wie er auch praktisch zu Bayer gekommen ist, im Sommer nächstes Jahr dann eine neue Herausforderung sucht. So glaube ich schon, so schätze ich ihn jetzt ein. Er hat ja immer mal damit kokettiert, dann halt auch nochmal einen großen Club in Spanien, beim großen Club in Spanien anzuheuern. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Aber ich glaube, da ist jetzt auch einfach der Zeitpunkt so ein bisschen halt verpasst, sag ich mal. Vielleicht kamen halt nicht die ganz großen Angebote die letzten Jahre, wo er sich das dann auch vorstellen konnte. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er dann seinen Vertrag bei Bayern noch zu Ende spielt und dann halt schaut, dass er nochmal, er ist ja auch schon über 30, dass er dann nochmal seinen letzten Vertrag woanders unterschreibt. Wen hat man nochmal als zweites?
Tabsoba.
Ja, Tabsoba hat ja gerade verlängert erst. Also das ist schon, der ist 6 Jahre jetzt schon bei Bayern. Ich glaube, ist er der Dienstälteste? Könnte sein. 6 Jahre schon da und jetzt ist er auch nicht mehr lange, dann ist er auch schon, hat er fast die 10 Jahre, die Tat dann im Endeffekt bei Bayer war, hat er dann auch schon fast voll. Da gab es natürlich auch immer mal wieder Gerüchte oder vermeintliche Angebote aus Frankreich oder aus der Premier League. Aber dass er sich jetzt nochmal zu Bayer bekannt hat, ist glaube ich ganz gut oder wichtig für Bayer, weil er ist natürlich er war der stabilste, solideste Verteidiger dieses Jahr unterm Bayer-Kreuz. Von daher, ich glaube, ist seine Verlängerung auch nochmal ein wichtiges Zeichen, irgendwie, dass so ein bisschen Stabilität da zumindest da ist. Ich glaube, er ist auch wirklich genau der richtige Spieler für Bayer, weil er halt für die ganz großen Clubs, ich sag mal wirklich für Top Premier League, Top La Liga, ich glaube, da fehlt es ihm so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass er dieses Niveau nochmal erreicht. Aber ich glaube, für Bayer ist er schon so wirklich der Top-Spieler. Also da geht er ans Maximum und wie gesagt, es war ja auch so ein Ding, Afrika Cup hat ja auch noch die Saison reingespielt, eben, bei Bayern ein bisschen, Maser war weg, Kofana war weg, Tabsoba war weg, also da wurde seine Rückkehr zum Beispiel dann auch echt sehnsüchtig erwartet bei Bayern, auch weil man da nicht diese Alternativen halt hatte, denen man halt zugetraut hat.
Also er ist nur am zweitlängsten im Verein, okay, gemeinsam mit Ezequiel Palacios auf Platz 1, Niklas Lomp. Seit 2012.
Gut, der war
zwischendurch vergessen.
Der Niklas Lomp war ja zwischendurch mal verliehen, deswegen zählen wir nicht so.
Sehr gut, sehr gut noch rausgekommen. Wir beide wissen jetzt natürlich nicht, in welche Richtung Leverkusen sich weiterentwickeln wird, was jetzt zum Beispiel die Trainerpersonalie angeht, aber welche Art von Trainer glaubst du, braucht es denn? Und gibt es denn da eigentlich Berichte darüber? Man weiß ja eigentlich relativ viel derzeit, was so bei Leverkusen in den Köpfen stattfindet von Rolfes und Caro. Also kannst du da schon so einen Ausblick geben? Wer glaubst du, wird das neue Gesicht für den Aufbruch?
Also ich glaube, wie gesagt, wir haben gerade darüber gesprochen, dieses neue Gesicht wird gebraucht. Und ich glaube, es braucht halt einfach einen Trainer jetzt, der diese Aufbruchstimmung, das hat man ein Jahr sozusagen verpasst, wirklich diese Aufbruchstimmung halt zu erzeugen in Leverkusen. Und da braucht es einfach einen, der dieses sowohl nach innen als auch nach außen verkörpert. Ich meine, welchen Art von Trainer Bayer sucht, ist eigentlich relativ, weiß halt jeder. Wir suchen einen, der einen offensiven Spielstil, Ballbesitz, Fußball und so weiter, ist halt relativ eindeutig. Aber ich, wie gesagt, ich finde, Bayer muss einfach einen Trainer jetzt holen, der das auch zeigt. So, das ist jetzt halt, Alonso ist vorbei, Meistermannschaft ist vorbei, wir starten hier in eine neue Ära. So, jetzt haben wir natürlich, ersten Namen wurden ja genannt, Philippe Luis, Iraola, Oliver Glasner. Ich glaube, das ist schon die Shortlist von Bayer, was die Trainersuche da angeht. Die Frage ist halt, können sie einen davon überzeugen, nach Leverkusen zu kommen? Das ist die große Frage. Und ich glaube, deswegen sind wir gerade in dieser Schwebesituation. Niemand bekennt sich richtig zu Kasper Juhlmann. Jeder aber weiß, Alternativen werden überprüft. Und sobald halt eine gefunden ist, glaube ich, dann geht's halt schnell. Und dann, ja, dann wird es halt in einem Atemzug wahrscheinlich verkündet. Ja.
Es ist wirklich schade, dass er in der Kommunikation nicht so gut ist. Also deswegen kommt er, glaube ich, nicht in Frage. Aber eigentlich wäre es ja total naheliegend, den Sohn desjenigen zu holen, der im letzten Champions-League-Finale Trainer von Leverkusen war. Dino Topmöller, gerade ist er zu haben, Ballbesitz, Fußball kann er, aber er ist nicht der, der ein Umfeld anzündet. Das haben wir gesehen. Deswegen nicht auf der Shortlist.
Nee. Aber ich glaube trotzdem, wie gesagt, wenn Leverkusen sollte, für den Fall, den ich nicht für möglich halte gerade, mit Kasper in die neue Saison gehen, ich glaube, dann wäre halt eine große Chance verpasst irgendwie. Und es wäre auch ein schlechtes Signal, meiner Meinung nach halt.
Ja, es ist halt die halt Frage, sagt, wen du auch bekommst. Also das hatten sie ja absolut, im letzten Sommer auch schon. Also klar, jeder will Cesc Fabregas als Trainer haben und wahrscheinlich wäre es auch eine tolle Saison geworden mit ihm.
Ich glaube, es war ja relativ knapp. Es war relativ knapp. Es hat dann am Ende doch nicht gepasst. Und ich glaube, Bayer braucht meiner Meinung nach so ein bisschen jetzt auch das Glück, sag ich mal, was vielleicht dann die Bayern mit Kompanie hatten.
Ja.
Also dass man halt sagt, okay, hier, das hat nicht funktioniert, na gut, dann probieren wir es mit diesem Trainer und dann plötzlich hat man dann den richtigen, ne?
So, dann hat man den richtigen und dann kann man sich nämlich auch große Ziele setzen. Und bei deinem letzten Aspekt, den du mitgebracht hast, also da musst du deinen inneren Fernando Caro gechannelt haben, anders kann ich mir diese Ansage nicht erklären. Du schreibst, Leverkusen muss nächstes Jahr die Europa League gewinnen. Bitte erkläre, warum.
Also, ich meine, Leverkusen, du kennst die letzten Jahre. Letzten Male Europa League war Halbfinale und Finale. Das wäre jetzt dann die Zeit, ne? Also, es ist halt, wenn man schon, man sagt ja hier, ne, im Champions League, dann sagt man, na gut, ins Achtelfinale, dann trifft man halt auf eine Mannschaft wie Arsenal oder halt die Bayern im Vorjahr. Gut, da kann man halt verlieren, da kann man rausfliegen. Das ist ja nicht der Punkt, weswegen man in Leverkusen dann irgendwie meckert oder auch nicht aus Fansicht oder so. Aber in der Euroleague, und das haben ja auch die anderen deutschen Clubs ja zuletzt gezeigt, da geht's halt auch mal relativ schnell dann wirklich bis ins Finale durch und man kann halt den Titel da auch wirklich holen. Und das ist halt eine Chance für Bayer und ich finde, die muss dann halt auch genutzt werden. Die muss halt auch so angegangen werden, dass man in diesen Wettbewerb geht und sagt, wenn wir schon in der Europa League spielen, dann wollen wir sie auch gewinnen. So, und ne, bei aller Kritik, die wir jetzt über die Mannschaft da geäußert haben, es sind immer noch einige Topspieler aus der Meistermannschaft da. Es sind gute, junge Talente wirklich dazugekommen mit Potenzial. Es gibt jetzt nochmal einen Transfersommer, wo man nochmal ein bisschen basteln kann an der Mannschaft. Die Mannschaft ist nicht so schlecht. Sie hat ja wirklich in Phasen immer wieder gezeigt, dass sie da das Potenzial hat, wirklich wieder richtig gut zu werden. Und ich glaube, die Euroleague ist so gesehen vielleicht wirklich auch ein guter Wettbewerb. Man darf es ja gar nicht so laut sagen, aber ein guter Wettbewerb für diese Mannschaft, um halt wirklich zusammenzufinden und noch enger als Team zusammenzufinden.
Ja.
Euroleague gewinnen, ja, und klar ist aber auch, es darf halt nur dieses eine Jahr Euroleague sein. Weil sonst ist man wirklich dann 2 Jahre in Folge hintereinander die Champions League zu verpassen. Das ist dann nicht nur finanziell auch wirklich dann, weil dafür ist die Diskrepanz einfach zu groß. Zum einen und natürlich auch zum anderen halt, wenn man halt 2 Jahre in Folge dann nicht Champions League spielt, dann wird es halt auch wieder deutlich schwerer, wieder diese Talente, die man halt vielleicht im letzten Sommer bekommen hat, zu holen. Weil man dann halt sagt, ja gut, andere wuchern wir mit dem Fund Champions League und Leverkusen eben nicht. Und deswegen, ja, ne, zum einen Euroleague gewinnen, zum anderen auf jeden Fall wieder Champions League Platz holen.
Und dann irgendwann Meister werden, ist ja alles ganz, ganz easy. Nee, was mich nur irritiert hat an diesem Punkt war, also Leverkusen muss nächstes Jahr die Europa League gewinnen.
Es muss der Anspruch sein. Es muss meiner Meinung nach sein. Und nicht, dass man sich hin schon sagt, ja, da versuchen wir wieder weit zu kommen. Ja, weit zu kommen versucht man halt in jedem Wettbewerb, im Pokal natürlich. In der Champions League versucht man auch weit zu kommen oder möglichst weit. Und ich finde dann, ne, als Bayer Leverkusen, wenn man da halt, ich meine, braucht man ja nur die Liste anschauen, welche Teams da sich jetzt qualifiziert haben. Natürlich gibt es da 1-2 Top-Teams auch aus anderen Ligen, die dabei sein werden. Aber ich glaube, Juventus ist jetzt sogar ein Kandidat wieder. Absolut, da gibt's Konkurrenten und auch starke Konkurrenz, aber auch als Bayer Leverkusen, finde ich, braucht man sich da auch nicht zu verstecken, sondern da kann man halt wirklich sagen, nee, da wollen wir halt ganz vorne angreifen und dann wollen wir auch den Titel holen.
Also grundsätzlich finde ich, hat sich allein dadurch, dass die Champions League Ausscheidenden nicht mehr in der Europa League mitmischen, hat sich wirklich dieser Wettbewerb verändert. Deswegen verstehe ich schon eher, woher du kommst. Aber ich hätte gerne eine Gegenthese aufgestellt. Ich hätte gesagt, Leverkusen muss sich lösen von der Fixierung auf Titel, aber Leverkusen muss mal eine Saison jetzt ein stabiles Fundament für seinen Fußball schaffen. Wie würdest du denn das sehen? Ist das nicht eigentlich wichtiger als so ein Titel, wo es ja so an Kleinigkeiten hängt?
Ich glaube, ein stabiles Fundament zu bilden und daraus resultieren ja Titel im Endeffekt.
Das eine geht nicht und das andere hat's.
Deswegen, ich finde diese Titelanspruch finde ich völlig in Ordnung, dass Bayer den weiter verfolgt, weil ich meine im Endeffekt jetzt Pokalsieg, Meisterschaft, Vizemeisterschaft, dass man danach nicht hingehen kann und sagen, so jetzt ist aber okay, wenn wir wieder Sechster werden. Ne? Vorher war ja jahrelang dieses Denken auch, hey, Platz 4 ist für uns wie die Meisterschaft. Ja, ich finde, da gibt's halt einfach Stand jetzt kein Zurück mehr, also oder auch kein Grund, finde ich. Man hat ja die finanziellen Voraussetzungen, man hat viel Geld jetzt in die Hand genommen für neue Spieler.
Das stimmt natürlich. Also
da muss man halt diesen Anspruch halt auch haben, dann weiter wirklich dann auch um Titel mitzuspielen. Und sei es jetzt in Europa League, klar, Liga braucht man nicht drüber reden, da wird schwer, an den Bayern vorbeizukommen, egal ob jetzt 28, 29 oder egal welches Jahr eigentlich wahrscheinlich. Diesen Titelanspruch, finde ich, den sollte man beibehalten. Ne? Aber auch immer im Wissen, klar, wir brauchen erstmal ein stabiles Fundament, das klappt vielleicht nicht nächstes Jahr schon, das kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber ja, zum Beispiel die Euroleague, finde ich, oder auch der Pokal, wir wissen auch, da geht's auch manchmal schnell. Das sind halt Wettbewerbe, da kann Bayer reingehen und sagen, ja, wir wollen den Titel holen. So.
Definitiv. Aber ich finde, dafür müsstest du halt auch mal wieder ein Titeltransferfenster hinlegen und eine Titeltrainerentscheidung treffen.
Definitiv, also, ja.
Ich finde schon, es ist natürlich richtig, dass wir viel über Spieler und Trainer sprechen, aber tendenziell, finde ich, wird ein bisschen zu wenig über die gesprochen, die da eigentlich die großen strategischen Ausrichtungen getroffen haben, nämlich Caro und Rolfes. Ich will jetzt nicht sagen, alles schlecht oder alles gut, aber es ist schon irgendwas dazwischen. Und
der letzte Sommer war wichtig, keine Frage. Aber jetzt wird's quasi, so die These vertrete ich fast, also wird jetzt noch wichtiger, weil jetzt muss man halt wirklich diese Entscheidung treffen. Weil man muss jetzt muss der Trainer sitzen und jetzt müssen vielleicht auch nochmal diese Anpassungen halt kommen, die notwendig sind, nachdem man jetzt ein Jahr da mit dieser Mannschaft dann, die halt nie eine richtige Mannschaft geworden ist, die muss man halt jetzt treffen, diese Entscheidung. Und dann, ja, kann man schauen. Und dann weiß man auch, ob die Verantwortlichen es geschafft haben und ihren eigenen hohen Zielen dann auch gerecht zu werden.
Genau. Also Simon Rolfes sagt ja selbst, es gab wohl Punkte, auf die wir ein bisschen vernachlässigt haben in dem Umbruch, den wir gemacht haben. Das musst du jetzt korrekt identifizieren und dafür dann die richtigen Spieler holen. Ich würde, also verkürzt gesagt, würde ich sagen, du musst die Abwehr fixen. Das ist für mich das große Problem. Die Offensive, da ist eigentlich genügend Qualität da. Das wird, ist jetzt einfach nur meine These, wird sich durch einen Trainer und durch ein bisschen eine andere Vorbereitung wahrscheinlich dann von selbst lösen, denn da ist die Qualität brutal eigentlich, auch in der Breite.
Ja, wir gehen ja auch davon aus, dass so ein Kofan und sowas, dass die halt noch besser werden. Oder gehen ja auch die Leverkusen davon aus. Ne? Das ist ja auch... Genau. Natürlich läuft's bei jedem nicht so reibungslos, aber wenn man da ausgeht, dass der nochmal einen Tick besser wird, dass die anderen jungen Spieler da einen Tick besser werden, also da ist schon viel drin. Deswegen, die Mannschaft hat Potenzial, also keine Frage.
Und gleichzeitig ist eben das Lustige, ich sag das, du musst die Defensive fixen und wir reden über die drittbeste Defensive der Liga, also das zeigt
ja schon. Ja, deswegen, man hat ja auch, wir haben über Tabsoba gesprochen, über Kwanza auch schon ein bisschen, das sind schon zwei Fixpunkte dann auch für nächste Zeit. Natürlich muss man echt gucken, was man mit Andrich dann macht.
Ist Kwanza nicht so ein gutes Beispiel für jemanden, wo man sich aber eigentlich dann doch gar nicht so sicher sein kann, wie sehr er Fixpunkt sein sollte für die Zukunft, weil an guten Tagen ist er das definitiv und er hatte mehr gute Tage als schlechte Tage in dieser Saison und das ist für einen jungen Spieler auch okay. Aber, also mich würde es jetzt nicht komplett überraschen, wenn er schlecht in die Saison reinstartet und ab dem 10. Spieltag jemand anderes spielt. Deswegen hätte ich gesagt, also da würde ich lieber doppelt nachlegen dann auf dieser Position.
Ja, wollte gerade sagen, aber dann, also bis jetzt hat man Loic Badé noch für diese drei Positionen, die eigentlich jetzt von Tabsoba, Andrich und Kwanza belegt wurden. Ja, von Badé ist einer, der auch, wir sprechen über, du hast gesagt, bei Andrich spielt eine seltsame Saison und da bin ich bei dir halt auch, weil ja. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der, wo die Diskrepanz von einem Spiel zum anderen so groß ist, also von Note 1 auf Note 6 und wieder zurück, also
dann eigentlich Axel Sagadou bisher ohne die Verletzung, bei dem war das auch so.
Ja, okay.
Manchmal dachtest du, der gewinnt die Champions League mit Real Madrid und im nächsten Spiel dachtest du, okay, gut, der hat absolut nicht das Format für Borussia Dortmund. Super Typ, gönn ihm jeden Erfolg, also wirklich. Und es ist total tragisch, wie sehr er durch Verletzungen gebeutelt wurde, aber bei dem war das auch so. Und deswegen, das sind so Spieler, mit denen streitest du dich, kannst du dich bis aufs Blut streiten mit Fans dieser Mannschaft, wenn du sie öffentlich bewertest, weil es immer diejenigen gibt, die lieben diese Spieler und die können dir auch 3, 4 Spiele nennen, wo die fantastisch gespielt haben und die wollen es dann aber nicht so gerne hören, dass man sagt, ja, aber es gab auch die 3, 4 Spiele, wo es nicht so gut war. Und
bei also Bayer hat es auch die Saison, muss man wirklich sagen, sehr schwer gemacht in der Bewertung, also auch sowohl einzelner Spieler als auch als Mannschaft als solches, also weil es halt so krasse Ausschläge gab. Apropos Loic Badet, der hat ja, glaube ich, sogar die Euroleague auch schon gewonnen mit Sevilla, meine ich.
Na, guck mal.
Von da hat man schon an.
Dann kann er ja den anderen sagen, wie es funktioniert. Ja. Aber apropos, es ist schwierig, Spieler und andere zu bewerten, dann lasst uns doch genau das tun in den Awards.
Machen wir.
MVP, Unsung Hero, Moment der Saison und dann freue ich mich schon aufs Emoji. Lass mal mit dem MVP beginnen. Wer ist es denn bei Leverkusen?
MVP, ich öffne kurz den Umschlag, einen Augenblick.
Hat die Jury getagt. And the award goes to.
Es ist Alejandro Grimaldo.
Ah ja, hm?
Es ist Grimaldo. Ich hatte natürlich schon noch überlegt, wen kann man diesen Award geben, aber im Endeffekt bin ich immer wieder dabei rausgekommen, Grimaldo als Linksverteidiger, linker Schienenspieler, wie auch immer, verkappter linker Schienenspieler, / Spielmacher, wie man immer es nennen will. Aber er war wieder Topscorer in allen Wettbewerben für Bayer mit, ich glaube, 26 Scorern insgesamt, gleich auf mit Schick. Mhm. Anfang der Saison hat er ja gefühlt wirklich jeden Freistoß direkt verwandelt. Das war eine komplett irre Phase. Und da muss ich wirklich sagen, war ich stark beeindruckt von Grimaldo, weil gerade wo jeder weiß, er wird gern eigentlich nochmal in Spanien beim Spitzenteam spielen, dass er halt geblieben ist und dann wirklich die Mannschaft dann geführt hat, auch in den ersten Saisonmonaten und Wochen. Das war schon wirklich stark. Am Ende, wie gesagt, Rückrunde war nicht mehr ganz so stark oder auffällig auch von ihm, aber immer noch solide, dass man da, wenn man wirklich sagt, MVP und das wird wirklich nimmt, wertvollster Spieler, dann war er schon, würde ich sagen, der wichtigste, weil auch unersetzbar. Ne? Patrick Schick hätte man in dem Fall auch nennen können, weil er halt die Lebensversicherung war mit seinen Toren, natürlich für Bayer. Aber gut, da gab es halt auch Spiele, wo Cofane halt ihn ersetzt hat und das auch wirklich gut gemacht hat. Mhm. So, deswegen bin ich dann am Ende bei Grimaldo gelandet.
Und wer ist dein Unsung Hero geworden?
Unsung Hero, ja, wir haben ja nicht so viele Awards und deswegen, weil ich ihn da einfach nennen musste, Ibo Maser. Jetzt ist das vielleicht für Leverkusen-Fans keine große Überraschung, kein Unsung Hero, weil der wird schon ziemlich heftig besungen, sag ich mal. Einige feiern ihn ja auch schon als neuen Wirt. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber er ist natürlich eine richtig starke erste Erstligasaison. Ist ja auch, er kommt aus der zweiten Liga, richtig stark am Ball, immer für Überraschungsmomente gut, giftig in den Zweikämpfen, ist gerade 20 geworden, hat sein erstes großes internationales Turnier gespielt beim Afrika Cup, war auch da gut, diese Unbekümmertheit, sehr beeindruckend und wirklich eine sehr starke erste Saison. Ne? Und Unsung Hero, weil wenn man schaut rein auf die Zahlen, irgendwie 3 Tore, 5 Vorlagen irgendwie in der Bundesliga, haut jetzt keinen wirklich vom Hocker, der, sag ich mal, nicht jedes Leverkusen-Spiel da sieht. Aber nee, er war schon wirklich in einigen Spielen echt derjenige, wo es wirklich Spaß gemacht hat, also ihm beim Zocken, wenn man es mal so sagen will, einfach zuzusehen. Mhm. Und deswegen ist er für mich der Unsung Hero. Honorable Mention würde ich...
Warte ganz kurz noch zum Maser. Weitere Parallele zu Florian Wirtz. Flo Wirtz auch Tore, Technik, alles toll. Wo war er aber auch, ich glaube damals zweitbester Spieler sogar ligaweit, bei den gewonnenen Zweikämpfen. Ibrahim Maser ist der einzige Leverkusener, der in den Top 50 ligaweit bei gewonnenen Zweikämpfen liegt. Ehrlicherweise, er liegt genau auf einem geteilten 50. Platz, also er hat es gerade noch geschafft. Aber es gibt niemanden im Kader, der mehr Zweikämpfe gewonnen hat als er.
Ja, das ist auch, also das bestätigt auf jeden Fall den Eye-Test sozusagen. Der ist da wirklich, wirklich richtig gallig, der hat Bock und ja, das sehen halt auch die Fans und das feiern die Fans und deswegen, ja, ist er für mich da der Hero. Genau, noch die, wen ich noch auf jeden Fall aber auch erwähnen möchte in dem Fall, ne, weil auch eine Überlegung wert gewesen wäre, wäre halt Yannis Blaswig. Der hat halt, ne, haben wir schon am Anfang drüber gesprochen, aber hat echt in der Mannschaft nochmal Stabilität verliehen, auch aus dem Nichts und hätte es angesichts seiner Leistung auch verdient gehabt, dann bis zum Ende sogar im Tor zu stehen.
Definitiv, also Blaswig. Aber das hat man ja auch gesehen, hat tatsächlich von allen Torhütern, die 10 oder mehr Spiele gemacht haben, die beste Paradenquote mit 82% ligaweit. Kommen wir zum Moment der Saison. Da gibt's so einige bei Leverkusen, weil so viel passiert ist.
Es gibt einige, aber ich habe überlegt, okay, positive Momente, Highlights, irgendwie in Dortmund zweimal gewonnen. Gerade im Pokal war ja nochmal ein bisschen Genugtuung auch für die Leverkusener. Auswärts bei Manchester City gewonnen, völlig überraschend, was in England auch wirklich ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Dann RB zweimal klar besiegt. Das wären so die positiven Momente, Highlight-Spiele gewesen. Negative Höhepunkte, Spiele waren natürlich die Partien gegen Stuttgart oder halt im Prinzip alle Teams dagegen von unten aus der unteren Tabellenhälfte, gegen die man Punkte hat liegen lassen. Aber das ist für mich alles nicht das Entscheidende. Im Endeffekt, glaube ich, wird die Saison für immer in Erinnerung bleiben. Ach ja, das war doch die Saison, als Leverkusen Erik ten Hag nach 2 Spielen rausgeworfen hat. Und von daher war für mich so der Moment der Saison, war eigentlich die Rückfahrt aus Bremen. Wir saßen dann noch, saß ich mit den Kollegen zusammen im Zug dann auf der Rückfahrt und wir haben dann viel mit den Leverkusener Fans dann noch diskutiert und die wollten uns einfach, oder viele wollten uns einfach nicht glauben. Ja, die schmeißen auch ten Hag nicht raus. Wir so, ja, doch, doch. Und ja, deswegen war das für mich so ein bisschen der Moment der Saison, weil es war uns halt irgendwie allen dann klar, also ich meine, da kam ja schon im Vorfeld des Bremen-Spiels in die ersten Meldungen dann halt auf, dass die halt drüber nachdenken, ihn rauszuwerfen und ja, nachdem, wie Andrich dann nach dem 3-3 in Bremen zu uns gesprochen hat und wir haben dann auch noch mit den Clubverantwortlichen angesprochen dann in den Katakomben und da war uns eigentlich allen klar, das gibt nichts mehr und ja, im Endeffekt war es dann auch relativ schnell der Fall. Und deswegen Moment der Saison.
Da muss ich nochmal kurz eine Nachfrage stellen. Denn für die Öffentlichkeit ist es extrem schnell eskaliert. Du hast es ja schon angesprochen. Ich glaube, an dem Dienstag vor dem Werder-Bremen-Spiel gab es die ersten Artikel. Ja. Hier läuft's gar nicht. Ab wann hattest du denn zum ersten Mal das Gefühl, dass das läuft ja in eine völlig falsche Richtung?
Ich war nicht mit im Trainingslager, also wir wechseln uns eigentlich immer ab mit den Kollegen. Ich war nicht mit im Trainingslager in Rio, aber was ich da von den Kollegen schon mitbekommen hat, hat mich schon stutzig werden lassen. Okay. Na, dann gab's, hatte ich auch vorhin schon mal kurz angesprochen, diesen Xhaka bleibt. Naja, Xhaka muss bleiben. Ansage von Ten Hag, wo dann Xhaka wenige Tage später wechselt und da war einem eigentlich schon so ein bisschen klar, also das läuft nicht. Dann gab's dieses 1-5 gegen die U20 vom Flamengo im Trainingslager, wo man auch sagt, ey, gut, vielleicht, wenn man hier so eine Werbetour-Vorbereitung macht in Brasilien, dann sollte man vielleicht nicht gegen die U20 vom Flamengo halt untergehen. Und da hat Ten Hag ja auch, glaube ich, dann viele Jugendspieler am Anfang eingesetzt und die auch gesagt haben, ja, so war das jetzt hier nicht gedacht. Ja, und es war einfach so, dass er halt so viele Leute im Verein gegen sich aufgebracht hat. Egal, mit wem man gesprochen hat, gab es halt schon so ein paar Misstöne. Und deswegen, ja, für die Öffentlichkeit war es dann vielleicht oder auch für viele Fans halt überraschend nach dem Motto, ja, aber war so ein bisschen nach dem Motto, ja, sowas können die ja nicht machen, nach 2 Spieltagen. Ja, doch, manchmal ist es dann halt wirklich so, man hat da völlig falsche Vorstellungen gehabt, wo ich aber auch natürlich sage, ja, klar, also man hätte halt wahrscheinlich echt auf die Stimmen hören müssen, die gesagt haben, es kommt jetzt nicht von ungefähr.
Das ist im Nachhinein, glaube ich, definitiv so. Dann bleibt nur noch eine Frage offen, nämlich welches Emoji beschreibt diese Saison?
Also ich würde diesen nachdenklichen Emoji als Symbol für die Saison nennen, weil man einfach echt jetzt so ein bisschen am Scheideweg steht. Man weiß einfach wirklich nicht, in welche Richtung es hingeht. Wie bewertet man jetzt diese Saison? Wie gesagt, es war eine normale Bayer-Saison vielleicht oder eine relativ normale Bayer-Saison, wenn man halt die Zeit unter Alonso halt mal ausnimmt. Aber man weiß halt nicht so, ist es wirklich, war es jetzt der Beginn dieser neuen Ära oder war es einfach der Rückfall in alte Zeiten, sag ich mal, oder in vergessen geglaubte Zeiten? Man weiß es halt einfach nicht. Man ist so ein bisschen, die Saison lässt einen so ein bisschen ratlos auch zurück, weil man nicht weiß, ja, war es jetzt ein Anfang oder war es eher so ein Ende dieser glorreichen Zeit oder der Anfang einer neuen glorreichen Zeit. So. Mhm. Und deswegen, ja, nachdenklich. Plus Trainerfrage unbeantwortet, etc.
Und das ist ja auch eigentlich ein wunderschöner Zirkelschluss, dass wir am Ende dann doch im selben Boot mit Kasper Jürmend sitzen, denn der wirkt ja auch sehr oft nachdenklich.
Ja.
Dieses Gesicht passt dann auch zu ihm. Sebastian, das war eine ganz schöne Herausforderung, so eine Saison zu besprechen, vor allem wenn eben noch nicht alle Entscheidungen gefallen sind. In dem Sinne doppelter Dank an dich, dass du dich darauf eingelassen hast. Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post, danke, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
Ja, vielen Dank, gerne wieder.
Jederzeit wieder. Ich bin auch gespannt, wie das weitergeht bei Leverkusen.
Ja, es bleibt ja spannend, deswegen.
Ey, jetzt schon der Albtraum der Saisonvorschau. Ich sag's dir, man kann eigentlich nur daneben liegen, egal in welche Richtung man das interpretiert. Aber gut, so ist es halt. Und das muss ich dir ja wirklich als allerletztem erzählen. Aber ich danke nicht nur dir, sondern ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euren freiwilligen Support. Ihr erfahrt in der Podcast, der Videobeschreibung und auf rasenfunk.de, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt, erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Jeder Betrag hilft. Und in der Folge möchte ich mich bedanken bei Georg, bei Martin, bei Altona93-Fan, bei Anton, bei Mostly Mad und bei Paul. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt in der Vergangenheit, sondern sich auch als SupporterInnen registriert. Auch das könnt ihr auf rasenfunk.de machen, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann werdet es doch sehr gerne los unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten empfehlt den Rasenfunk gerne weiter, empfehlt diese Sendung weiter, schickt sie allen FreundInnen und Bekannten. Und abonniert doch sehr gerne auch die anderen vier Feeds des Rasenfunks, denn wir werden auch während der Weltmeisterschaft nicht das Senden einstellen. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao!
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.